So Julian, damit bin ich zurück aus Japan und ich kann sagen, ich habe keine Anime in Japan geschaut. Deswegen war es für mich ein bisschen Stress, in die Season zu kommen, aber jetzt bin ich soweit. Das heißt, wir können drüber reden und ihr könnt uns dabei zuhören in dieser neuen Folge Antenne Akihabara. Damit herzlich willkommen. Lass uns in die Season starten. Ich kann anfangen mit 2.5 Dimensional Seduction, was in Japan wirklich omnipräsent ist. Deswegen habe ich mir durch Mere Exposure Effect einfach gedacht, hey, lass mich da mal reinschauen. Und gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil sonst hätte ich nämlich tatsächlich nach Folge 3 abgebrochen, weil ich gedacht hätte, boah, es ist wirklich nur so ganz cringiges, edgy Romance-Gedöns. Aber mit Folge 4 ändert sich das tatsächlich und wir gehen viel tiefer in diese Cosplay-Welt rein und sehen da ja, erfahrenere Leute, Leute, die sehr hilfsbereit sind, einfach eine sehr nette Community, die dann auch den beiden Hauptcharakteren helfen. Und mit dem Drama von der, von dem Arc ab, ihr verliert euer Clubraum, bis zu da, wo ich jetzt bin, Folge 11 oder so, war auch dann nochmal ein bisschen Spannung mit drin. Es ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich habe da Lust drauf, jetzt auch in die zweite, in den zweiten Teil der Serie reinzuschauen, was ja jetzt in der Season läuft und was du geschaut hast.
Ja, also du hast gesagt bis Episode 11, also was ist da ungefähr nochmal passiert?
Also zwischen, wir sind auf der Con, wo wir der Profi-Cosplayerin die Show gestohlen haben und wir müssen jetzt präsentieren, was unsere Clubaktivitäten sind.
Okay, aber der, glaube ich, Monolog, den ich so gelobt habe vom Rektor, der kam noch nicht,
Ich
oder?
glaube nicht, nein.
Okay. Bisschen schade natürlich, aber okay. Also,
Ach so, nee, warte,
ist.
doch, doch, natürlich, der kam schon.
Doch.
Also
Okay.
ich weiß nicht, wie du einen Monolog definierst. Also die Lehrerin steht
Ach
vor
so,
ihm und
ja.
er erklärt, warum das nicht so cool ist.
Ja, genau. Oder insgesamt, dass die auch einfach, fand ich persönlich, ganz gut mit dem ganzen Thema umgehen.
Ja, dann kam der schon. Ich habe den nur nicht als so gut empfunden. Also
Okay. Nee, ich
nicht
glaube, ich
als
hab.
schlecht, aber nicht als was so bemerkenswert ist.
Ja, also ich glaube, habe auch nur gesagt, dass ich so gut fand, wie halt verständnisvoll eigentlich so alles ist. Also zum Beispiel, dass ja auch damals der Schülerrat oder die Schülerratspräsidentin so vollkommen okay war und jetzt nicht, was man gedacht hatte mit dem einen Cliffhanger, das ist jetzt so antagonistisch, so wie der Clubraum muss gesperrt werden und ah, wie schaffen wir das jetzt so? Nee, ach ja, okay, wenn ihr den noch haben wollt, gut, ihr müsst das ausfüllen, wenn du nochmal Fragen hast, kannst du gerne zurückkommen. Sowas, was man eigentlich auch im Real Life machen würde wahrscheinlich.
Ja, das ist
Recht grün.
generell, wenn du diesen Anime schaust, so der komplette Cast außenrum ist so komplett normal, komplett hilfsbereite, nette Leute. Nur unser Protagonist, sein Main Girl, seine Tsundere, die sind alle so komplett Anime. Und dann kommt ja auch noch Sensei dazu, die auch so komplett Anime ist.
Ja, aber zum Beispiel.
Also ich meine, diese ganze Nummer mit, ja, ich habe das Cosplay verraten, ich kann nicht
Ja,
euer
das habe ich ja
Sensei
gedacht, das ist
sein.
halt so richtig
So,
Melodrama,
Bruder,
das ist
was ist
halt.
los? Nicht nur das, sondern auch später, wenn sie dieses Cosplay wieder anzieht und dann die
Ja.
andere Cosplayerin trifft und boah, ich wusste nicht, wie ich euch das sagen soll, deswegen bin ich einfach gegangen. Ey, du bist so viel Anime-Drama. Was ist denn los?
Also das hatte ich ja euch erwähnt, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber zum Beispiel, ich fand halt auch toll, weil es ist halt ein edgy Anime. Das habe ich ja auch gesagt, wird dir wahrscheinlich auch ganz gut gefallen, dass Edgy-Elemente auch eher rausgeschrieben wurden, gerade auch wenn es irgendwie so um
Na,
vielleicht mal, keine Ahnung,
ich weiß nicht, dass ich.
Panty-Shorts, Brüste oder sowas geht, die kommen ja eigentlich nicht wirklich mehr drin vor.
Dass ich aber so gut. Ja, in Folge 1 bis 3 schon.
Ja, genau, aber
Aber es kommt halt noch so dazu, dass wirklich jede weibliche Figur sich auch instant in den Main Character verliebt. So,
ja.
diese Profi-Cosplayerin, die ihn auch einmal sieht und sagt: Boah, der sieht ja fast so aus wie der Typ, den ich mag. Boah, das ist meiner.
Ja, auch wenn ich jetzt sagen muss, alle
Finde ich
anderen
schon ein
Charaktere
bisschen.
danach eher nicht so.
Okay, also das war die letzte, meinst du?
Ja, also.
Also ich muss auch sagen, ich finde das halt wirklich lustig, dass alle Leute so in seinem engeren Kreis, und ich zähle sie da jetzt als Rivalin mal mit dazu, so 100% Anime sind und alle alle anderen Supporting-Charaktere, alle, die so ein bisschen weiter draußen sind, sind komplett normale Menschen. Das macht das irgendwie ein bisschen, das gibt dem Ganzen nochmal so eine extra Comedy-Note, meiner Meinung nach.
Ich finde halt noch ganz toll, dass dadurch, es ist halt ein edgy Shonen Harem-Anime, wo es um erotisches Cosplay auch geht. Mhm. Aber unser Hauptcharakter auch, wenn, das hatte ich ja gesagt, gerade am Anfang gibt's halt die ein oder anderen Lucky Perf-Momente. Er geht halt so mit dem ganzen Thema echt respektvoll halt um. Und gibt's halt dann speziell am Schluss dann jetzt nochmal in den letzten paar Folgen zum Beispiel, er geht halt dann natürlich, wenn's umgezogen wird, er geht raus. Nimmt es halt auch ganz gut hin, wenn jetzt irgendwie, okay, sie hat halt erotisches Cosplay, ist halt unangenehm, wenn ich jetzt direkt draufstarren würde und was ist hier alles, aber jetzt auch nicht unbedingt so, dass er
die hat Person aber ist halt mit, auch schon seine
oh, das ist ja ganz gehabt, schlimm, ne? Wie kann sie sowas tragen oder, oh, ich werde jetzt richtig krass rot und fall um oder sowas, das ist halt auch nicht.
Naja, die Momente gab's halt aber auch.
Ja, aber nicht so arg und halt gerade eher
muss,
wirklich die ersten
aber,
drei Episoden.
Genau, um das fair zu halten, das sind hauptsächlich die ersten drei Episoden. Also ich weiß nicht, was da passiert ist zwischendrin, zwischen Episode 3 und 4, dass man da gedacht hat, ja, wir fahren das alles mal ein bisschen zurück. Aber naja, also ich glaube nicht, dass das im Anime absichtlich so zurückgefahren wurde. Ich gehe eher davon aus, dass das irgendeinen Grund hat, dass der Manga sich besser verkauft, wenn man diese ganzen Tropes abfeiert am Anfang und dann, wenn du deine Audience hast, erzählst du die Story, die du eigentlich erzählen willst oder so, hat man ja häufiger leider.
Ja, was ich aber, glaube ich, gehört habe, also der Director jetzt von der Anime-Adaption hat auch explizit gesagt, dass er die Edgy-Elemente oder zumindest halt dann die Fanservice-Shots und so weiter eher rausgenommen hat, um halt auf das, was diesen Manga ausmacht, also wirklich das Cosplay, wie die ganze Community funktioniert.
Wobei man halt aber auch sagen muss, der Anime ist immer noch halt einfach ein Edgy. Also es gibt halt einfach so mehrere Dinge und sind wir mal ganz ehrlich, die ganzen Cosplay-Outfits sind auch horny bis zum Ende.
Es zeigen auf jeden Fall alle sehr viel Haut. Also ich fände ganz gut zum Beispiel, dass es sind ja zwei Kurs angekündigt gewesen, also gerade ist Episode 20 rausgekommen und das hat's, glaube ich, auch ganz gut vertragen. Also du hast ja gesagt, jetzt gerade so zu dem Zeitpunkt, wo du bist, das Ende, das hat ja schon gut gezeigt, was so die Stärken sind von dem Ganzen.
Ja, auf jeden Fall.
Viele sagen jetzt auch, es ist eine der Highlights gewesen, der jetzige Arc, was jetzt so ein bisschen der Comic-Cat, Summer Comic-Cat Arc ist.
Mhm. Der ja auch in Folge 1 bis 11 so ungefähr 2 Millionen Mal angeteasert wird.
Ja, und ich finde es zwar auch gut, ein bisschen cheesy, wenn ich jetzt auch vielleicht kurz einen oder anderen Punkt erwähnen würde, aber speziell, worum es jetzt in der zweiten Hälfte so ein bisschen ging, wir hatten ja schon gesagt, Harem-Anime, und du hast dich schon eigentlich vermutet, dass vielleicht noch Mädchen dazukommen, die sich in ihn verlieben, weil auf dem Key-Visual gibt's ja 4 Girls und es kommen jetzt noch 2 dazu. Das eine ist so ein bisschen der schüchterne Typ, den man eigentlich ja so kennt, und das andere ist die Gal, wo ich mich ja drauf gefreut habe, das Garu-Girl mit blonden Haaren und grünen Augen. Und ich muss sagen, also erstmal, beide sind jetzt nicht, haben sich nicht in ihn verliebt. Also das ist jetzt überhaupt nicht so passiert, waren auch nur so respektvoll. Da gab es auch den kleinen Gag, dass sie eigentlich beide gedacht haben, oder zumindest Skull Girl und dann die andere hat so, oh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass Iririse halt, dass es ihr Freund wäre, unser Hauptcharakter. Wollen sich denken können, ja klar, also wenn ich jetzt so als Fotograf mitgehe mit dem Mädchen, was irgendwie erotisches Cosplay macht, das ist garantiert der Freund, kann ich natürlich so denken.
Da muss ich auch Sensei zitieren. Wie, die beiden stehen sich so nah und sind kein Paar? Was ist mit der Jugend von heute los?
Ja, also gerade auch der Fake-Out mit dem Ich liebe dich in Episode 5 oder sowas war halt
zweimal.
Ja, das ist richtiger
einmal in
Bullshit
Episode
5, einfach.
Einmal in Episode 11.
Ja, darum muss ich auch sagen.
Sagt, und in Episode 11 ist ja auch nochmal so hochgezogen, ey, du beschützt mich immer und ich könnte das alles gar nicht ohne dich. Deswegen liebe ich dich. Und dann reagiert er ja auch so drauf, ja, ey, wir sind voll die guten Partner und so. Und Sensei kriegt es ja mit und ist erstmal so komplett, hä? Einfach Liebesgeständnis, und er reagiert so gut da drauf. Und dann kommt ja dieser diese Realisierung, oh ja, aber nur als Cosplay-Partner.
Ja.
Das ist so.
Echt so, darum bin ich jetzt auch, dass sie Kindheitsfreundin gewinnt, weil die eh alles tut, um ihn zu beeindrucken. Wenn sie nicht gewinnen würde, tut es mir halt leid. Und Ririsa hat es halt null verdient einfach. Nur weil sie Lilien spielt, was ein Bullshit, nee. Aber ich fand zumindest die Tropes, die dann gemacht wurden, zum Beispiel jetzt, dass das eine Mädchen ist dann irgendwie halt, weil sie halt auch diesen Charakter spielt, der halt so still ist. Sie kommt halt auf die Con, redet mit niemandem, was halt daran liegt, dass sie halt Sozialphobie so ein bisschen hat.
Und alle finden es toll, weil sie so gut im
So ein
Charakter
bisschen, aber sie
ist.
will natürlich reden
Ja.
und dann geht es halt darum, okay, Ririsa denkt jetzt, okay, sie will nicht mit mir reden, obwohl ich sie gefragt habe, ob sie cosplayen will und bla bla bla, hat man alles schon gesehen. Ich fand aber zumindest die Auflösung ganz cool, weil es wird halt dann so Background-Geschichte, weshalb es so ist, dass sie so natürlich auch Otaku-mäßig ihr Hobby geliebt hatte und war in einem Manga-Club und sie hat halt wie ein Wasserfall einfach die ganze Zeit geredet und dann haben irgendwie die beiden anderen Mädels so gesagt, so hey, ich weiß zwar oder wir wissen zwar, dass du das so liebst, aber halt mal Mund so ungefähr, so ein bisschen, wir wollen auch mal was reden und irgendwie hat es halt dann so beeinflusst, dass sie halt dann nicht mehr wirklich geredet hat, sich nicht mehr getraut hatte und kann man natürlich jetzt sagen, okay, es gibt halt diesen Zeitpunkt dann am Schluss, wo halt Ririsa mit ihr so viel redet oder halt auch so Otaku-mäßig, dass sie jetzt wie ein Wasserfall erzählt, okay, das ist so toll, das ist da bla bla bla. Und jetzt könnte man so denken, okay, ihre Überwindung, ihren Mut fassen ist jetzt, dass sie auch wieder viel redet mit ihr, dass sie so gegenseitig dieses Nerd-Gespräch hat, aber nee, die Überwindung oder was so ein bisschen die Lehre ist, ist, dass sie sich das so ein bisschen selbst eingeredet hat, dass die anderen so dran schuld waren, weil sie gesagt haben, dass sie jetzt mal die anderen auch ausreden soll, so ein bisschen. Und sie dann halt sich zurückgehalten hat in einem Gespräch mit Ririsa. Was halt so ein
Okay,
bisschen so,
das.
hä? Okay, es ging die ganze Zeit darum, dass sie sich nicht traut, mit Leuten zu reden. Aber weil sie halt wieder fast da rein verfallen wäre, aber dann in dem Moment so merkt, so ja, eigentlich hatten die ja damals so ein bisschen recht, dass ich halt die ganze Zeit nur laber, ohne auch vielleicht zu hören, was die anderen sagen. Und das fand ich zumindest so nicht, wie ich es erwartet habe, wie es so ein bisschen telegrafiert wurde. Das fand ich zumindest ganz gut.
Das ist aber interessant, weil das ist ja auch so ein bisschen eine Kernthematik. Da wurde ja auch in dem Arc, den ich gerade erst abgeschlossen habe, Wert drauf gelegt. So dieses Versuch nicht zu erraten, was andere denken, weil du wirst immer daneben liegen. Und das ist
Genau.
ja immer, also das ist ja auch sowas, was sich in dem Arc dann widerspiegelt.
Ja, und halt unser Hauptcharakter hat ihr halt geholfen, aber darum, sie hat sich halt nicht in ihn verliebt, sondern einfach ist halt ein netter Typ. Ist halt auch ein Otaku, so ein bisschen wie ich.
Sehr gut. Das hätten wir doch häufig lieber als
Richtig.
nochmal ein Harem-Mädchen.
Ja, und der Garu-Charakter kommt dann dazu, die halt eigentlich kein Otaku ist, sagt auch beim ersten Treffen, dass sie nur berühmt werden will. Und ja, halt auch nicht gut cosplayt. Das heißt, sie hat dann irgendwie so ein ganz schlechtes Cosplay. Was dann aber nochmal, das will ich jetzt nicht unbedingt spoilern, aber das auch so ein bisschen mit dem Cheesy reinkommt. Es wird, was ich ganz nett finde, so ein Kreis geschlossen mit so ein paar Sachen, die man, glaube ich, nicht gedacht hat, dass es Foreshadowing ist, die mal so erwähnt wurden in den vorigen 14, 15 Episoden. Ist ganz nett einfach, finde ich. Und für mich, glaube ich, so eine Highlight-Episode war Episode 16. Da geht es nämlich so ein bisschen um Hobby, Anime, Manga, wo dann sie so ein bisschen ins Bootcamp kommt, dass man jetzt ihr zeigt, okay, Anime, wie das funktioniert. Und es dann so ein bisschen, okay, wie halt dann jetzt Nerds, Otakus versuchen, ihr Hobby zu zeigen. So eine richtig tolle, also es ist wirklich eine tolle Repräsentation, so ein bisschen Hardcore-Fan trifft auf Normie. Und wie man sich auch so tiefer über Anime unterhält. Und halt so ein paar Sachen, das fand ich auf jeden Fall ganz gute Gags auch so. Hier
Also,
nach 4 Stunden wenig Reaktion, dann so, okay, hat es dir nicht gefallen? Hä, doch, fand ich unterhaltsam, aber jetzt so 4 Stunden am Stück, ich habe irgendwie auch mal das Bedürfnis, dra nach draußen zu gehen. Und alle anderen so, was?
nee, die wird so wie bei Clockwork Orange an den Stuhl gefesselt, Kopfhörer auf, so, du hörst jetzt 150 Folgen Antenne Akihabara.
Ja, und aber natürlich auch, wenn es jetzt auf die Comic-Cat geht, das, was ich halt interessant fand mit der Cosplay-Kultur, was du auch gesagt hattest, wenn es halt jetzt so da geht, okay, es gibt jetzt dann auch Crossplayer, gab jetzt auch so ein bisschen Körperunsicherheit, weil dann, wir haben jetzt drei verschiedene Mädels, die drei verschiedene Körpertypen so ein bisschen haben.
Ey, ich muss sagen, also wir reden schon echt lang darüber, aber ich muss noch sagen, diese Crossplayer, die sind ja auch einfach genial. Also erstmal dieses, oh, ihr wisst schon, dass das die Mädchenumkleide ist. Oh Mann, bist du süß, ey. und dann dieses, boah ja, also Cosplayer gerade mit den verschiedenen Haarfarben von den Verrückten, denen wird ja oft dann irgendwie Untreue unterstellt. Stell dir mal vor, wie es für mich als Crossplayer ist. Meine Familie weiß nicht, warum ich die ganzen Männerjacken bei mir im Schrank habe. Also ja, die finde ich schon extrem gut. Also die sind schon mit meine Lieblingscharaktere.
Ja, im Comic Cat Arc ist auch noch mal ein guter Gag damit. Oder auch noch mal so gerade so das Gegenteil von dem Ganzen, sage ich mal. Da kann sich drauf freuen, das fand ich ganz gut. Mhm. Aber dann auch so Sachen, weil die jetzt zum Beispiel zu viert cosplayen mit irgendwie Koordination von Posen, ist halt schwieriger mit vier Leuten. Einmal, dass man auch alle zusammen in die richtige Kamera guckt, dass man auch die Posen, jeder weiß, okay, mach jetzt diese Pose. Das fand ich schon ganz cool. Plus, dann kommt, darum, ich habe ja auch gesagt, so ein Sportanime, der Aspekt so, ah, Ririsa, also Liliel kann jetzt nicht ihre Stärke ausspielen mit ihrer Variabilität an Posen. Und darum, wenn man auch viele variablen Posen hat, kann man natürlich auch die Fotografen länger am Platz halten und sowas. Mhm. Und lustigerweise, das ist so geil, der Rektor ist halt einfach Beste. Der Rektor gibt's noch mal so eine kurze Szene, weil sie angemeldet haben als Gruppenevent oder als Schulevent, dass sie halt auf die Comic-Cat gehen. Und er sagt so, ah, Amano spielt ja doch auf nationalem Level. Oder wenn sie mit Kindern mit dem gleichen Level, auf dem gleichen Level trainiert, weil halt dann die anderen Mädels auch noch in den Club immer so kommen und so weiter, interpretiert er das so ein bisschen, die Comic-Cat als das Sommerturnier. Was ganz lustig ist. Ja. Aber genau, also für mich, die zweite Hälfte funktioniert ganz gut. Es hat auf jeden Fall für mich ganz gut so alles geklappt. Ich wurde auf jeden Fall öfters mal überrascht. Und auch so, der Anime sieht halt auch echt gut bis okay aus. Also da kann ich echt nichts dagegen sagen, oder?
Ja, also schon manchmal ganz gut animiert. Manchmal ist er ein bisschen statisch, aber ja, das ist jetzt also auch kein großes Anime Problem. Echt
so. Ja, und also er hat mich halt deswegen gehalten. Ich finde ihn halt dafür, für was er eigentlich ist, wenn du halt so liest, zusammenfassungsmäßig, ist er halt auf jeden Fall besser als das, was die Zusammenfassung so aussagt. Mhm. Und ja, ich freue mich halt, ihn weiterzuschauen. Ist jetzt in der Zeit nur 4 oder 5 Episoden. 4 Episoden. Und ist auch ganz lustig, dass du den halt jetzt dir doch angeschaut hast.
Ja, wie gesagt, du hast ja schon davon geschwärmt in unserer Zusammenfassungsfolge, bevor ich nach Japan bin, dann sehe ich in Japan überall die Figuren davon rumstehen und denke mir so, vielleicht muss ich doch mal reinschauen. Einfach aus dem Grund, dass es dort ja scheinbar auch relativ beliebt ist und einfach, wie gesagt, dieser Mere-Exposure-Effekt, Sachen, ja, die du siehst, sind dann eher Sachen, wo du ja kennst und wo du anschauen möchtest und ja, da kam ein bisschen was zusammen, das war so der perfekte Sturm und deswegen gucke ich eine edgy Highschool-Romance, was so normalerweise gar nicht in meinem Repertoire ist.
Ja, das war auch zumindest der Anime, der mich am meisten so ein bisschen überrascht, weshalb ich auch am meisten Notizen bei mir dazu mache. Mhm. Gut.
Dann kommen wir zu was anderem, was weiterläuft, ne?
Sengoku Yoko geht weiter. Ich bin immer da auch überrascht, ey, es ist halt echt richtig kompakt geschrieben. Also es hat halt nicht viel krass Elemente, Charaktere aufgemacht, so über die letzten 30 Episoden. Aber jetzt spielen die halt auch alle weiterhin eine Rolle und werden verknüpft. Gerade auch nach einem 8 Jahre Timeskip werden ja auch eigentlich alle wieder genutzt. Sowas auch so, ist vielleicht ein bisschen trope-mäßig, aber dass der Running Gag Mini-Villain ist jetzt auch in der Gruppe dabei und hilft aus. Ist jetzt gerade so der Endkampf, würde ich jetzt mal interpretieren. Alle kommen zusammen. Also es gab jetzt so einzelne Gruppen, die sich jetzt alle getroffen haben. Und es ist halt schon ganz cool. Auch so Highlights wie zum Beispiel, keine Ahnung, kontrollierter Charakter widersetzt sich so seiner Gehirnwäsche, um den Rivalenkampf von Anfang an fortzusetzen. Und auch fand ich vom Design her ganz cool, gibt's so einen Charakter, der heißt König der Schöpfung, der irgendwie so eigentlich eine riesen Wolke ist, aber der hat sich jetzt zu so einem menschenähnlichen Ding verkleinert, was so erinnert so an Gurren Lagann, den Anti-Spiral. Mhm. Und für mich funktioniert es gerade. Es sind, glaube ich, jetzt eh nur noch so 5 Episoden, bis es dann komplett adaptiert ist. Finde ich ganz gut. Mehr kann ich aber auch dazu nicht sagen. Und gibt vielleicht von den Köpfen her, also letzte Episode war bis jetzt am besten animiert, aber ich habe ja schon gesagt, bei dieser einen Folge, die, wo ich auch sagen würde, ist Budget-Episode aber versucht worden, möglichst was rauszuholen. Man merkt schon, okay, hätte noch mal gerade in der Action-Szene noch mal ein bisschen was Besseres verdient. Versuchen jetzt, glaube ich, gerade jetzt so am Ende so ein paar Kämpfe auf jeden Fall besser zu animieren. Aber dann ist immer so, okay, in der Folge gibt's dann halt den einen Cut, der richtig gut aussieht, oder die eine Sequenz, und dann ist wieder ein bisschen normaler oder ein bisschen sparen wir wieder. Ja, genau.
Ja. Dann können wir weitermachen mit Ron Kamonohashis Forbidden Deductions Staffel 2. Obwohl Staffel 2 wahrscheinlich ein bisschen weit ausgeholt ist, das ist eher so Second Cur, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ich dachte eigentlich, das hättest du abgebrochen.
Warum?
Ich weiß nicht, irgendwie dachte ich, du hättest es nach ein paar Episoden abgebrochen gehabt, so.
Nee, habe ich nicht. Aber man muss halt auch sagen, dass ich letztes Mal rausgegangen bin mit dem Gefühl, boah, muss man das auf Sherlock Holmes und Moriarty runterbrechen? Das finde ich echt kacke. Und ja, das ist auch immer noch so. Und obwohl, also ich finde es immer noch kacke, dass man das auf diese Figuren zurücktreibt, aber dass es so eine, ja, es müsste keine Crime-Familie sein, es könnte ruhig auch irgendein Syndikat oder sowas sein, die eben Ron herausfordern als Detektiv, finde ich schon auch nicht so schlecht. Ich habe am Anfang von den ersten 3 Episoden, was ja auch so ein Block ist, ein Fall, habe ich gedacht, ob das mir jetzt so gefällt, dass die ihn da herausfordern, indem sie einfach haufenweise Leute umbringen, weiß ich nicht. Aber das hat sich ganz gut entwickelt, meiner Meinung nach. Und auch die Schlussfolgerung am Ende war doch recht satisfying. Also entsprechend hat mich das da wieder reingeholt. Und ich glaube, dieses Syndikat-Ding finde ich schon in Ordnung. Nur es dürfte halt nicht Familie M heißen. Das ist halt so dumm.
Nun.
Aber dann der zweite Fall diese Season ist bestes Detective Conan Writing. Und das macht auch wieder Spaß so. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn du wirklich so einen Krimi in die Richtung schauen willst, ist das einfach eine sehr gute Wahl, diese Season. Ich weiß nicht, in welche Richtung die mit dieser Familienplotline gehen wollen. Wir haben jetzt noch 8 Episoden, beziehungsweise ich habe noch 8 Episoden vor mir. Ich glaube, es ist die Episode 6 oder vielleicht sogar Episode 7 schon raus, aber ich warte immer, bis ein Fall komplett da ist und gucke mir dann den Fall an, statt die Episoden anzuschauen. Weil ich mag auch dieses dumme Gecliffhängere nicht, was du ja gerade bei so Krimi-Shows häufig hast. Deswegen, naja. Genau, also das schaue ich weiter, ist ganz gut, wenn du so auf Krimi stehst oder so auf Ikemen-Zeug, dann kann man da schon reinschauen.
Okay. Glaube ich, werde ich nicht, obwohl eigentlich Detektiv bräuchte ich mal wieder ein bisschen was, so ein bisschen Mystery-Zeug.
Wobei man halt auch wirklich sagen muss, es ist ein bisschen übertrieben und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Comedy-Aspekt, nicht super viel, aber halt, dass es irgendwie die geheime Detektivvereinigung gibt mit ihrer eigenen Detektivakademie, die dir deine Detektivlizenz entziehen kann, dass er halt so diese Eigenschaft hat, diese Krankheit wird's ja genannt, dass er den Leuten befiehlt, sich umzubringen, weil sie das menschliche Leben nicht schätzen und dies dann machen. Es ist halt einfach, es ist an so vielen Stellen so viel drüber, dass es halt so ein bisschen Comedy-Aspekt hat, aber du hast halt immer noch dieses sehr ernsthafte Auflösungsspiel, wobei man natürlich auch sagen muss, wie die Fälle teilweise, also wie die Morde teilweise begangen werden, ist schon auch drüber. Aber wie gesagt, das ist halt exakt das, was halt auch sowas wie Detective Conan auszeichnet. Entsprechend, so im Endeffekt, je mehr ich drüber nachdenke, ist es einfach Detective Conan mit Ikemen, so statt mit Grundschülern. Halt für eine erwachsenere Zielgruppe, aber auch nicht so richtig. Naja, kann man sich schon anschauen.
Dann geht diese Season auch noch Shangri-La Frontier mit wieder 24 Episoden weiter. Geil, 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 muss ich sagen. Also das gefällt mir. Das ist ja auch bei Tagebücher der Apothekerin in der Winterseason, nachdem wir geile 24 Episoden haben, wieder 24 Episoden. Das gefällt mir.
Ja, ich habe erst so reingeschaut, weil ich versucht, es auf Deutsch zu gucken, weil ganz ehrlich, das, was den Anime am meisten auszeichnet, ist das Visuelle, weil es gut animiert, die Hintergründe sehen gut aus, die machen eine recht schöne Spielwelt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir es mal mit anderen Dingen vergleichen, die dann total leere Umgebungen zeigen. Daher schaue ich auf Deutsch, damit ich die Visuals, was so der Selling Point ist, die ganze Zeit sehe und nicht irgendwie Untertitel lesen muss.
Okay, ja, also gerade erste Episode dachte ich auch, heiliges Sakuga. Also der Golem-Fight, als auch die Explosion. Wow. Das war ja echt einfach. Huiuiuiui. Ja, also mir gefällt bis jetzt die zweite Season auch ganz gut. Es gab jetzt schon so zwei, drei Episoden, wo dann halt irgendwie die Quest wird ein bisschen weitergeführt. Oder es gab dann mal einen Actionkampf, der so ein bisschen von allem wegsteht. Aber ich finde halt die Ingame-Lore auch einfach interessant, wo jetzt so auch eins der Ziele ist, das ein bisschen aufzudecken.
Die wirkt so random und alles.
Ja, und wir hatten hier auch eine Meeting-Episode, die mir aber ganz gut gefallen hat, gerade weil ich finde halt Penshelgon als Charakter ganz cool, wie sie so reinspielt. Ihr Design gefällt mir jetzt auch besser, gerade auch die Blume, die sie jetzt im Haar hat, irgendwie gefällt mir das richtig gut, als auch, dass sie halt einfach den Beruf Heldin bekommt. Ist einfach mega. Plus, wie kannst du einen Charakter nicht lieben, der echt einfach in dem Online-Game sagt, Informationen können Menschen kontrollieren und sogar töten, nur die Andeutung an unsere Trümpfe müssen wir nutzen oder so. Ach ja.
Aber jetzt, wo das zeitgleich mit Alternative Gun-Gale Online läuft, muss ich schon sagen, sie ist schon so Pito.
Ja, ist ja auch die gleiche Sprecherin.
Ja, aber das einfach in zwei Serien komplett derselbe
Ja.
Charakter. Ja, ist auch mal interessant.
Für dich dachte ich noch, dass interessant ist, dass sie jetzt, okay, wie sagen Japaner RNG oder RNG? Das ist ja so Ranze.
Ja, ich gucke das aber auf Deutsch. Ich muss auch sagen, mir gefällt die zweite Staffel auch echt gut, aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil
Ja,
ich
ist
glaube, wir haben
einfach.
das meiste halt einfach in der Besprechung von der ersten Staffel schon gesagt.
Ja.
Es sieht halt gut aus, die Gamewelt ist super, die Charaktere funktionieren. Es ist auch mehr Videospiel als viele von den ganzen VR-MMO-Isekais, die gefühlt bis auf diese UIs, die überall rumfliegen, komplett vergessen, dass sie eigentlich in einem Spiel stattfinden. Deswegen, ja, finde ich ganz gut.
Ja, also.
Dasselbe kann ich übrigens an der Stelle auch später über Alternative Gun Gale Online sagen. Weil, also im Prinzip ist es dieselbe Show mit einem anderen Spiel im Hintergrund. Aber ich feiere es. Also ich schaue auch beides diese Season, obwohl ich halt normalerweise nicht so in die Richtung unterwegs bin.
Ja, ich finde halt einfach faszinierend, wie unterhaltsam das ist, wenn es halt auch so ein bisschen vielleicht inhaltsleere Episoden oder sowas gibt. Und
Ja, die gibt's
das.
auf jeden Fall.
Ja, und das schaffen halt echt nicht viele Serien. Und dafür ist es halt einfach so unterhaltsam, ein bisschen Action, ein bisschen hier und da. Und die meisten anderen sind halt echt dann eher langweilig, wo ich hier sagen würde, eher nicht so. Danmachi, Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon, hat Staffel.
Soll ich dir was erzählen? Ich glaube, ich kann mir hier auf die Schulter klopfen. Weil ich glaube, ich habe es wirklich geschafft, nach so vielen Episoden, wo du so oft über Danmachi geredet hast, keine Ahnung zu haben, um was es in Danmachi geht.
Ich wollte mich jetzt auch gerade fragen, Staffel 5 ist da. Hattest du jetzt eigentlich mal Danmachi erste Staffel ein paar Sachen gesehen gehabt oder gar nicht?
Ich hatte die ersten paar Episoden geguckt, habe aber aus welchem Grund auch immer nicht weitergeschaut. Ist aber auch schon ewig her. Ich müsste den komplett neu anfangen, wenn ich
Okay.
da wieder einsteigen wollen
Ja,
würde.
gut, weil wenn ich dir kurz.
Lohnt sich's denn, neu einzusteigen? Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die firsten über die eine Figur, die jetzt neu eingeführt wird, um die es wohl auch scheinbar geht.
Nicht neu eingeführt,
Lohnt
nee,
sich's
darum.
dafür?
Okay, du weißt nichts mehr. In Ordnung, das
Nee,
hat mir ja schon
ich
gereicht.
weiß gar nichts, überhaupt nichts.
Okay.
Also, ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ja, warum du jetzt lachst.
Weil du gesagt hast, erst drei Episoden. Das kommt nicht als Überraschung. Wenn du noch so ungefähr weißt, was in den ersten drei Episoden war, ich wusste auch nicht, zum Beispiel hast du die Minotaurus-Episode vielleicht noch gesehen gehabt in der ersten Staffel oder sowas.
Kann sein, ich weiß es nicht mehr.
Ja, darum. Das wollte ich ja einfach nur wissen. Und da ich das gesagt hast, neue Figur eingeführt, weiß ich, okay, du weißt gar nichts mehr.
Ich weiß überhaupt nichts.
Ja,
das
ist
habe ich doch
Ordnung.
gesagt.
Auf jeden Fall, Staffel 5. Ich habe ja, seit wir den Podcast haben, glaube ich, gesagt, dass für mich eigentlich immer gesteigert hat. Also Staffel 2 war, okay, Staffel 2 würde ich sagen, für mich persönlich, auch wenn das Thema mit Ishtar und so weiter, das fand ich nicht so ganz interessant, aber fand ich schon ein bisschen schwächer, gerade weil es auch um Action geht und so weiter. Aber Staffel 3 und dann auch Staffel 4 sind auf jeden Fall echt stark gewesen. Ist jetzt auch nicht einfach nur eine Action-Serie, sondern halt auch irgendwie so, natürlich Charakterentwicklung, aber Charakterdrama, gerade mit Xenos und auch wenn es um sein Heldenideal geht, wie das entwickelt wird und wie da auf verschiedene Punkte eingegangen wird, finde ich halt echt toll. Und diese Staffel, also der Arc heißt auch Fertility Goddess Arc, mag ich bis jetzt richtig, richtig gerne. Also es gab noch nicht wirklich viel Action. Also es gab vielleicht mal so ein bisschen kleine Scharmützelkämpfe, wo mal eine Sequenz dabei war, aber so richtig, dass es gerade auf irgendwie ein Actionfinale oder Zwischenfinale zuging, war noch gar nicht. Und ich finde es halt echt, oh, ich finde es richtig super. Worum es ungefähr geht, also wir hatten jetzt vielleicht letzte Season mit Ryu, unser Main Girl, um was es in einer Staffel ging. Und diese Season, das ist Syr. Die ist eigentlich schon von Anfang an eingeführt worden. Das war die grauhaarige Bedienung in dieser einen Kantine, also in der einen Bar. Und sie, also das hat man schon die ganze Zeit also mitbekommen, also sie ist auch in Belle verliebt, ist ja so eigentlich Harem, also eigentlich fast jedes Mädchen, das er trifft, verliebt sich so ein bisschen in ihn. Und da möchte sie jetzt irgendwie mit ihren Gefühlen einig werden und bittet ihn halt auf ein Date. Man muss auch sagen, Syr so ein bisschen, kann man sich schon so ein bisschen denken, okay, da ist vielleicht irgendwas sus. Also da sind so ein paar Sachen, die man schon so, sich so vorher denken könnte, okay, es könnte vielleicht in die Richtung gehen und vielleicht ist sie eine geheime Göttin oder irgendwas anderes, dass sie Botschafterin von der Göttin ist, dass sie genutzt wird für irgendwas. Und dann geht's die ersten 4 Episoden, weil es gibt gerade dieses Göttinnenfest, also ich glaube, das ist sogar halt also Fertility Goddess Fest, dass sie jetzt dann auf das Date gehen und auch Belle so ein bisschen vorbereitet wird. Weil anscheinend erfahren wir so ein bisschen, irgendwas hat sie mit der Freya-Familie zu tun. Das ist die, die du gesagt hattest, das ist die Göttin, die auf dem Kiwischel ist. Als auch, sie ist so die Figur, die seit Staffel 1 im Hintergrund agiert hatte, dass Belle so ein bisschen zu dem Helden wird, den sie halt haben will. Also anscheinend Freya hat es halt auf Belle so ein bisschen abgesehen. Sie ist dafür verantwortlich, dass dieser Minotaurus damals in den Dungeon kommt, dass er halt Held wird für den Minotaurus. Sie hat ihm auch in Staffel 3 ausgeholfen, als sein Ruf den Bach runterging, dass er nochmal gegen den Minotaurus kämpft. Und auch insgesamt so Kleinigkeiten ihm mitgegeben über Drittpersonen, wie auch immer. Dann wird er halt irgendwie kurz entführt, Belle, von einem Mitglied der Freya-Familie und wird halt trainiert in Riz. Lustigerweise. Es ist halt wirklich eine Episode, wo er dann testet seine neuen erworbenen Fähigkeiten, um halt wirklich Pick-up-Girls in der Dungeon als Training. Das sind 3 Mädels. Und dann geht es halt darum, dass sie jetzt einfach auf ein Date gehen und sie dann sagt, dass sie jetzt mal Mädchen sein will, weil sie wird halt die ganze Zeit von der Freya-Familie überwacht. Dass sie dann abhauen und das ist dann so ein bisschen die Action-Sequenz, dass sie halt versuchen abzuhauen, dass sie halt dann nur zu zweit sind. Wo ich auch dachte, oh nein, nicht das Foreshadowing in der Kirche, wo es um eine Heroengeschichte geht, wo sich das Mädchen für den Helden aufopfert. Oh nein. Und aber echt, Lukas, die Romanze, die ersten 4, 5 Episoden, das ist so scheiße süß. Also erstmal, wie sie im Kleid in der Kathedrale ihren Kopf auf seine Schulter legt, als auch dann ihr Liebesbekenntnis, ihr Geständnis ist einfach absolut Peak. Also es ist wirklich so verdammt romantisch und wow, ich habe mir diesen Monolog aufgeschrieben, weil der ist echt so toll. Ich werde ihn jetzt nicht sagen, aber der ist echt richtig, richtig toll. Gab natürlich dann so kleine Tropes wie, okay, sie müssen halt irgendwie sich verstecken. Wo verstecken sie sich? Zu zweit in der Herberge, wo ein Bett ist. Sie duscht, Sie will auch mit ihm schlafen, er sagt aber nein, weil er halt so ist. Genau, dann geht's halt so ein bisschen ab. Und da werde ich jetzt kurz in den Spoilerteil gehen, weil ich will's dir erzählen. Willst du gespoilert werden oder nicht?
Boah, ja, nee, passt. Wie gesagt, okay. Bis ich das anfange, habe ich eh wieder alles vergessen.
Gut, aber das ist jetzt so ein bisschen der große Twist, den ich mir schon gedacht habe. Also kann man sich schon so ein bisschen so denken, weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Syr war so ein bisschen sus. Sie hat zufälligerweise auch die gleiche Haarfarbe wie Freya und hat zufällig auch hin und wieder mal so Hinweise gegeben, Bell, die ihm dann auch geholfen haben, Held zu werden. Und dann dachte man schon, also ich dachte schon im Vorfeld, okay, Syr ist entweder Freya selbst, irgendwie was Komisches mit zweite Persönlichkeit oder abgespalten, irgendwie sowas. Man weiß ja nicht, was mit Göttin funktioniert. Und, kleiner Spoiler dann, deswegen hat sich bewahrheitet, also Freya ist Syr. Das ist ein bisschen weirder, weil es gibt da noch eine Doppelgängerin und was weiß ich alles. Und das muss ich jetzt nicht alles erklären. Aber deswegen, das finde ich halt so interessant, weil Freya ist halt diese Liebesgöttin. Und weshalb sie sich zum Beispiel auch so in Belle verliebt hatte, ist halt, weil sie hat halt diese Charmfähigkeit, also Charmfähigkeit, wo sie alle Leute mehr oder weniger kontrollieren kann, in Anführungsstrichen, weil sie sich dann so ein bisschen in sie verliebt. Und es ist halt einfach so, okay, die Leute machen dann halt, was sie will, so ein bisschen. Aber sie will halt die Fähigkeit nicht einsetzen. Also sie hasst so ein bisschen die Fähigkeit, das findet sie so ein bisschen einfach eklig. Und er ist aber eine der einzigen Personen, die halt dem Ganzen einfach so auch widerstehen kann, obwohl sie sie extra einsetzt. Und sie hat halt dann diese Syr-Persönlichkeit angenommen gehabt, wo sie halt sich auch befreundet hat mit diesen ganzen Leuten in der Kantine. Und auch so hat sie halt dann dieses schöne andere zweite Leben gehabt, wo sie halt so ein bisschen dieses nette Mädchen war, das sich verliebt hatte. Und es gibt halt dann verschiedene Charaktere in ihrer Familie und so weiter, die es halt schlecht und gut sehen. Zum Beispiel ein Charakter, der so ein bisschen Yandere-Charakter ist, kann es halt einfach gar nicht wahrhaben, dass, wie sie so ein bisschen sagt, dass diese Göttin sich herabbegibt auf so einen Niveau wie ein verliebtes Mädchen. Darum will sie halt dann Bell mehr oder weniger umbringen. Andere sind sich nicht sicher, ob jetzt Freya dann glücklicher ist so als Syr. Aber nachdem sie halt dann abgelehnt wurde, ist nämlich so ein geiles Setup. Weil sie nutzt halt dann ihre innere Fähigkeit, um halt die komplette Stadt mehr oder weniger zu hypnotisieren. Weil sie halt so stark ist, auch eigentlich alle Götter bis auf Hestia. Und hypnotisiert die so, dass die Geschichte ist, dass Bell seit Anfang an ihr Kind war, was, also Kind ist ja so in der damaligen Welt zur Familie gehörend.
Mhm.
Das heißt, es ist komplett einfach Gaslighting. Weil Bell denkt halt, er wäre die ganze Hestia Familia gewesen, alle anderen sagen so, nee, du warst schon immer in der Freya Familia, auch seine Familienmitglieder, seine Alten sagen das auch. Und es ist halt echt einfach so richtig Gaslight Gatekeep Goddess. Und sie versucht ihn halt psychologisch zu zermürben, weil er halt so seine Spezialfähigkeit. Und ich finde es richtig krass, erstmal wie das halt auf Bell als sein Charakter eingeht, aber auch Freya als Charakter, jetzt nachdem sie halt dann nicht mehr ihre Syr-Persönlichkeit hat. Die letzten zwei Episoden fand ich das richtig gut ergründet von ihr. Also sie haben es sogar geschafft, einen dramatischen Charaktermoment zu machen, als sie einem anderen Charakter mehr oder weniger einen Dreier vorschlägt. Und es ist halt einfach so, oh, das ist halt, wenn man es jetzt so sagen würde, so, hä, okay, aber das ist halt einfach richtig toll. Weil sie hat halt auch dann so ein bisschen andere Charaktere jetzt auch nicht hypnotisiert. Zum Beispiel Ryu, die ich ja erwähnt hatte, die halt so ihre Freundin mehr oder weniger als Syr-Charakter war. Und sie versucht sie halt so ein bisschen jetzt, indem sie im Syr-Charakter ihrer zweiten Persönlichkeit sie so ein bisschen sagt, so, nee, das war alles nur Spiel, zu verletzen. Aber gleichzeitig sagt sie halt auch das mit dem Dreiervorschlag und so weiter. Das ist halt echt so, Freyas Persönlichkeit, während sie halt mit Bell zusammen ist, merkt man dann, dass irgendwie Syr doch vielleicht ein bisschen wahr ist und sowas. Also mir gefällt das gerade richtig gut. Und dafür, dass jetzt, sage ich mal, andere Charaktere jetzt, die meisten ja eigentlich hypnotisiert sind, sehen jetzt irgendwie so zwei, drei Schlüsselcharaktere für diesen Arc nicht hypnotisiert. Und die finde ich auch ganz gut entwickelt, also so erklärt und sowas. Und für mich bis jetzt der Arc ist, glaube ich, so der beste Arc der 5 Staffeln, die ich jetzt so hatte. Also mir gefällt es gerade richtig gut.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wie gut oder schlecht sieht der Anime aus?
Gut.
Weil ich muss sagen, und ich weiß, wir sind noch nicht zur Hälfte durch und schon ordentlich in der Zeit, aber ich muss kurz sidetracken. Was ist denn bei JC Staff los?
Ja, die haben, glaube ich,
Also,
12.
ganz ehrlich, wir haben jetzt über 5 Anime gesprochen, davon sind schon mal 2 JC Staff, inklusive natürlich dann Machi jetzt. Dann, ich glaube, wir sprechen noch über 3 oder 4 weitere JC Staff Sachen, die laufen. Und es sieht meiner Meinung nach nichts davon schlecht aus, so. Und ich weiß nicht, wie die es machen. Noch vor weniger als 5 Jahren haben wir uns über JC Staff lustig gemacht, weil sie One Punch Man Staffel 2 komplett verkackt haben. Und jetzt machen die irgendwie so 20 Projekte, also abgesehen von denen, über die wir noch sprechen werden, läuft natürlich auch sowas wie Fairy Tail die ganze Zeit. Weiß ich nicht, was ist da los? Die sind ja voll krass. Also entweder haben die super viele neue Leute eingestellt, wo ich mir denke, wahrscheinlich eher nicht, oder die haben ihre Pipeline ordentlich revolutioniert und haben jetzt einen Arbeitsprozess, der wirklich ihnen erlaubt, so, ja, so viele Projekte zu machen wie so ein MAPPA oder so. Auch wenn die Qualität nicht ganz so stimmt wie bei MAPPA. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, dass die ihre Leute nicht so hart ausbeuten, um ehrlich zu sein.
Ja.
Weil das ist meistens, wenn man sich fragt, wie machen die das? Ist so häufig die Antwort, wir beuten unsere Leute aus und zwar hart.
Ja, der größte Negativpunkt, der sich auch leider durch alle da manche Staffeln zieht, ist ein bisschen, dass es gibt halt in der Light Novel viel Slice of Life Charakterinteraktionsmomente, wo man dann auch so ein bisschen die Charaktere mehr kennenlernt, entwickelt. Und da wurden halt über Jahre sehr viele Details ausgelassen, dass du dann manchmal auch nicht so ganz jetzt nachvollziehen kannst, wie stark wirken die oder funktionieren die so zusammen, wie sehr mögen die sich.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wirklich so dramatische Dinger, wo die Leute dann wirklich enger zusammengeschweißt werden, einfach durch ein gemeinsames Erlebnis? Oder ist es eher so wie bei den Tales of Spielen, wo es andauernd so kleine Charaktermomente gibt, wo sie sich einfach nur unterhalten über das, was gerade passiert oder über random Zeug?
Ja, vielleicht auch mal so ein, keine Ahnung, Nebenquest in Anführungsstrichen, wo jetzt irgendwie vielleicht mal zusammen irgendwas aushelfen oder so.
Also
Es,
schon so eher erst aus.
ja, vielleicht. Also jetzt mal hier auch Syr, denke ich mal, hatte viel mehr Momente, also, oder was ich auch gehört habe, auf jeden Fall viel mehr Momente noch in der Light Novel gehabt, wo sie halt dann mal, keine Ahnung, sich irgendwie im Park unterhalten haben, wo die vielleicht mal, keine Ahnung, jetzt Beispiel,
Also
wenn
doch eher
jetzt
Zweiteres oder eine Mischung aus beidem
ja,
eigentlich
also das
mehr.
Typische, was du vielleicht auch kennst, irgendwie eine Katze ist ausgebüxt, wir helfen jetzt zusammen. Sowas halt. Vielleicht, dass
Ah,
die auch mal
okay.
was zusammen machen. Also das war jetzt, glaube ich, nicht, was drin vorkommt, aber du weißt, was ich meine, dass die jetzt auch mal mehr einfach
Ja.
miteinander sprechen, dass man die Charaktere, dass die vielleicht auch mal ein bisschen Chemie zusammenkriegen und sowas. Und da war halt wirklich so das, was halt für den Plot relevant war, die Interaktion. Man hat auch mitbekommen, dass sie halt so ein bisschen natürlich immer, wenn sie gesehen hat, wenn irgendwie Ryo und Bell agieren, dass sie vielleicht ein bisschen eifersüchtig war oder sowas, aber halt nicht wirklich, dass sie auch mal viel allein gemacht haben bis jetzt diese Season. Und der größte Aspekt daran ist halt auch so ein bisschen das, was in der ersten Folge gleich da ist, was jetzt auch wichtig eigentlich mehr oder weniger ist in dieser Staffel mit Bell ist ja in hier Wallenstein verliebt. In das eine Mädchen, was ja für ihn so, weil er ja seine Heldenreise beginnt, ist sie so das Ideal, das Mädchen. Darum auch, das habe ich ja damals gesagt, bei Sword and Wand oder wie das nochmal heißt, dass man dem Mädchen nacheifert und er ist halt in sie verliebt. Und in der Haupt-Anime-Serie sehen wir halt fast nichts an Interaktion zwischen denen. Das ist entweder im Spin-off, dass wir irgendwas von Ice so ein bisschen mitbekommen oder auch, also weil ich gehört habe, alles außer der Hauptreihe kriegen wir von dem mit.
Okay.
Und das ist halt echt einfach okay. Und jetzt geht es halt darum, zum Beispiel muss jetzt halt gebrochen werden, muss er gebrochen werden, weil das ist halt so, er ist halt in sie verliebt und dadurch, dass er so stark in sie verliebt ist, ist so ein bisschen auch seine Fähigkeit, kann er halt gerade auch dem Charme, in Anführungsstrichen, widerstehen. Und ja, das ist halt so ein bisschen so das Ding. Und da fehlt halt meistens so ein bisschen die Tiefe in die Charaktere rein. Es wird halt immer so ein, zwei Charaktere, die halt der Hauptfokus sind, werden halt entwickelt. Aber alle drumherum, die halt nie der Hauptfokus auch sein werden, werden halt nicht so krass entwickelt. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber gut, mir gefällt's.
Okay.
Ich hab Bock drauf, weiterzusehen. Es sind 15 Episoden, sehe ich auch gerade. Hab ich Bock drauf. Ja. Ich hoffe mal, dass zumindest, weil vierte Staffel fand ich zwar gut, aber da hat's für mich, das Ende ist nicht ganz gelandet. Hoffe ich mal, dass es hier vielleicht besser ist oder so. Mal gucken.
Okay. Jetzt tiefes Durchseufzen. Wir müssen über Uzumaki sprechen. ich muss fairerweise dazu sagen, also ich habe den Manga gelesen und ich muss sagen, viele Leute schätzen schon ganz richtig ein, einer der einflussreichsten Horror-Manga, so, wenn nicht sogar der einflussreichste Horror-Manga. Meiner Meinung nach auch eine der ganz, ganz wenigen, die kosmischen Horror richtig hinkriegen. Weil das große Problem mit sowas ist natürlich immer, du kannst das Monster nicht zeigen. Weil theoretisch in einem Umfeld von kosmischem Horror kann die menschliche Psyche gar nicht begreifen, was gerade passiert. So. Dementsprechend muss man sagen, das ist ein Ding, was absolut kulturelle Relevanz hat, popkulturelle Relevanz. Also selbst wenn man von Uzumaki noch nichts gehört hat, habt ihr garantiert schon Bilder davon gesehen, also Manga-Panels. Entsprechend, als die Umsetzung angekündigt wurde, war ich ein bisschen skeptisch und habe gedacht, ja, okay, man sagt ja sowieso, Junji Ito ist nicht so gut adaptierbar. Das ist wahrscheinlich, fällt wahrscheinlich in dieselbe Richtung. Dann bei den Trailern sah es dann schon so aus, es könnte doch ganz gut funktionieren. Man könnte doch hier einen erfolgreichen Anime hinlegen, was dann beweisen würde, hey, Junji Ito ist adaptierbar. Und dann hätte ich gerne auch einfach noch ein paar andere Sachen umgesetzt gesehen in der Qualität, wie es die Trailer waren. Ja, dann, bevor ich nach Japan geflogen bin, war die erste Folge draußen. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir sie nicht an, ich schaue mir das alles zusammen an, wenn ich wieder zurück bin. In Japan saß ich dann irgendwann in der U-Bahn und sehe einen Artikel, warum ist die zweite Folge von Uzumaki so viel schlechter? Und ich dachte schon so, oh nein, nein, tu mir das nicht an. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich muss sagen, ich habe schon so ein Tränchen verdrückt. Weil es ist einfach, die erste Folge ist einfach genial und danach, beziehungsweise die erste Folge ist auch das, was man so in den Trailern gesehen hat und danach wird es einfach furchtbar. Ich will gar nicht spekulieren, woran das gelegen hat, aber irgendwie, die Clips hat wahrscheinlich mittlerweile ja auch jeder gesehen. Das ist so ein bisschen der Vor- und Nachteil von, wir sind echt spät dran dieses Mal, aber jeder hat gesehen, wie die Leute in Folge 2 über den Strand laufen. Jeder hat gesehen, wie am Ende jemand diesen Turm runterstürzt und es sieht einfach furchtbar aus. Und man hat wohl auch ein paar Änderungen gemacht an Handlungen, die nicht so ganz nachvollziehbar sind. Wobei ich sagen muss, gegen Ende gibt's was meiner Meinung nach so die komplette Thematik ad absurdum führt. Kann man ein bisschen drüber streiten, aber so insgesamt finde ich es total traurig, dass Uzumaki nicht gut war. Warum, Julian?
Also es gab jetzt ja auf jeden Fall schon genug irgendwelche Interviews und Online-Artikel.
Ja, deswegen sage ich Spekulationen, genau, gehe ich nicht mit drauf
das
ein.
Das kann man dann durchlesen. Ja, ist für dich ein bisschen schade. Ist jetzt auch ganz weird in Deutschland wieder. Es läuft ja oder wird laufen im deutschen Pay-TV Warner
ja.
Sender.
Also, ja, gut, also viel Spaß damit. Da habt ihr euch echt was Gutes eingekauft. fickt euch.
Ja.
Also, nee, ganz ehrlich, irgendwie sowas, wo international drüber gesprochen wird, in der aktuellen Zeit einfach so zu gatekeepen, finde ich auch nicht in Ordnung.
Ja, ist halt ein bisschen weird, weil wir einfach immer noch keinen Max haben. Ich glaube, ja. 2026? Wann laufen die ganzen HBO-Sachen bei Sky aus?
Ich weiß es nicht. Und ich habe keine Ahnung, was die da planen. Ich will auch ehrlich gesagt keinen HBO Max. Ich will nicht noch einen Streaming-Service bezahlen.
Ja, muss ich mit anfreuen. Das kommt garantiert, Lukas. Muss nur noch auslaufen in Deutschland
Ja,
hier.
ich weiß, dass es garantiert kommt. Ich habe aber keine Lust darauf.
Gut, ran mal ein halb Remake. Ich fange zuerst mit dem Schlechten an. Wenn man unseren Podcast ja öfters mal hört oder zumindest hoffentlich dann vielleicht Folge 101 gehört hat. Ich habe ja eine Anime-Geschichte mit Ranma, aber darum kurz das Negative vorneweg. Ich habe mich natürlich gefreut, als Remake angekündigt wurde. Das habe ich ja auch die ganze Zeit gesagt beim Urusei Yatsura Remake. Ey, wenn ich davon so ein Remake kriegen würde, wenn als nächstes das Remake davon kommen würde, das wäre geil, da würde ich mich richtig freuen. Wurde ja auch angekündigt. Aber darum, kleiner Makel, ich muss sagen, das Urusei Yatsura Remake Team hätte ich besser gefunden. Also auch schon als den ersten Trailer gesehen habe, so, schade. Bisschen schade, das ist schon ein bisschen besser, stärker gewesen. Aber ich will nicht zu sehr
Aber
meckern.
ich glaube, man muss dazu sagen, dass Ranma einhalb das Remake doch deutlich besser aussieht als die alte Serie.
Ja, also mir gefällt's bis jetzt auch richtig gut.
Also, das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir kriegen ein Remake, was besser aussieht. Aber es sieht nicht so gut aus wie dieses andere
Ja,
Remake,
es war
was
halt,
besser
nee, ich muss
aussah.
halt leider sagen, weil ich es gesehen habe, so, was hätte sein können, war halt schon die ersten ein,
Ja,
zwei Folgen
ich verstehe, was
einfach.
du meinst.
War halt so
Ich
ein
verstehe, was du
bisschen,
meinst, nur es ist
kann man
halt
nicht
Meckern auf
abstellen.
hohem Niveau.
Aber darum, das erste weg.
Weil ich muss fairerweise sagen, ich habe versucht, Ranma die ursprüngliche Serie anzuschauen und ich bin nicht mehr reingekommen. Die ersten paar Folgen waren so komisch gepaced und haben auch nicht so wirklich delivered, dass ich da dann nicht mehr reingekommen bin. Also ich hatte es wirklich versucht, aber naja. Als ich dann gedacht habe, okay, ich schaue mir 1, 2 Folgen auf Netflix an, damit ich dann mit Julian wenigstens drüber reden kann, habe ich gedacht, oh, das ist aber gut. Also ich kenne die Prämisse, ich kenne diese Szenen aus der ersten Folge alle auch noch so im Hinterkopf von meinem Versuch wieder anzufangen, aber es ist halt anders. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich glaube, die Witze landen auch besser. Die Charakterbeziehungen fand ich jetzt auch von Anfang an besser aufgezogen. Ich weiß nicht, ich kann dir ehrlich nicht sagen, woran das liegt. Ich habe auch noch mal die erste Folge von der ursprünglichen Serie geguckt, einfach so, um zu checken, ey, ist das jetzt einfach nur, weil ich anders da drauf gucke, oder ist das, nee, ich finde die erste Folge von der ursprünglichen Serie immer noch ziemlich, ja, mit und im Vergleich zu dem, was jetzt ja rausgekommen ist, sogar ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuschend. Also, ich finde es spannend, dass nochmal eine andere Adaption, die sich ja eigentlich an denselben Plotpoints entlang hangelt, das aber anders inszeniert, einfach so viel besser funktioniert.
Ja.
Vielleicht ist es auch einfach, weil Ranma in die Jahre gekommen ist und das jetzt einfach eine aktualisierte Version ist. Weiß ich nicht. Also, ist sehr komplexe Gefühle, was diesen Anime angeht.
Ja, nochmal kurz als Recap bei mir. Es war ja so, Ranma einhalb. Natürlich, früher hat man auf RTL 2 oder sowas mal geguckt. Aber bei mir, das war so einer der, also in der neueren Zeit, das heißt, als ich gerade dann angefangen habe mit Anime, so der erste, den ich halt damals geguckt habe, so ein bisschen Ende der Schulzeit, während ich ihn wieder mal gelernt habe, dann mal so 25 Minuten Folge rein irgendwie auf YouTube geguckt oder sowas, zuerst mit Englisch Dub, weil der halt damals da irgendwie online verfügbar war, danach mit japanischen Dub, das heißt komplett die 161 Episoden der original japanischen Serie habe ich dann geguckt gehabt und das war auch echt so einfach, okay, nebenher so was, um ein bisschen abzuschalten, nicht groß nachdenken. Und selbst da hatte ich jetzt auch schon so gesagt, so, gerade mittig. Und wenn auch der hier Opa-Charakter, wie heißt er nochmal? Opusai, Oksai, ich weiß nicht mehr ganz, wenn der eingeführt wird, da ist auf jeden Fall viel zu viel mit dem gemacht worden. Und was ich danach auch so erfahren habe, ist halt, dass der schon ein bisschen, also der Anime damals ein bisschen mehr gestreckter war. Eher so vielleicht auch mal hin und wieder ein bisschen mehr auf Drama. Gerade jetzt gab es natürlich Vergleiche, als die ersten Folgen rauskamen mit der Originaladaption, dass da schon ein bisschen länger gehalten wurde, dunkler gehalten wurde, dass die Gags auch nicht so schnell gingen, dass dann wirklich auf die erste Episode gab es dann noch so echt ein paar Filler und jetzt das Remake ist näher am originalen Manga, dass halt alles ein bisschen schneller geht. Und darum, ich habe es zwar noch so in Erinnerung, dass ich auch die Prämisse, das finde ich super, aber da war schon echt viel einfach, wo du denkst so, okay, auch ist einfach sogar, kann man als Filler bezeichnen, weil es Filler ist. Und deswegen habe ich natürlich gehofft, okay, wenn Remake kommt, dass das alles ein bisschen schneller geht, natürlich auch besser animiert ist, aber auch dann die ganzen Filler-Sachen mit hoffentlich Manga-Sachen adaptiert wird. Urusei Yatsura war ja jetzt so, wir haben 52 Episoden oder 48 Episoden am Schluss gehabt, zu 150 auch Original-Episoden oder so, wo dann auch nur die besten, Anführungsstrichen, Geschichten so adaptiert wurden. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht beim Ranma ein halb Remake auch so sein wird. Und ich finde halt einfach das Setup, die Charaktere auch viel besser als Urusei Yatsura. Gefällt mir halt einfach viel, viel besser. Und bis jetzt ist halt auch echt super. Also gefällt mir ganz gut. Ich war auch nicht so ganz überzeugt am Anfang von den Pastellfarben. Wusste ich jetzt auch nicht so ganz, ob mir das so
Ich
gefällt,
weiß nicht,
aber.
also ich finde die Farbgebung eigentlich ziemlich gut. Vor allem ist es so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an verwaschene Animationen von früher, aber ist jetzt auch nicht, ja, selbst verwaschen so.
Ja, ich glaube gerade, ich will zwar nicht unbedingt das ganz rote wie im Original, aber gerade die weibliche Ranma-Haarfarbe hätte man, glaube ich, noch mal ein bisschen besser wählen können. Ich weiß nicht. Irgendwie ist so die ganze Zeit, ob so ein Filter drüber wäre. Das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Was cool ist, erstmal im Japanischen, alle alten VAs sind eigentlich so ziemlich zurück, glaube ich, so wie ich verstanden habe. Im Deutschen auch, bis auf der männliche Ranma, der ist nämlich tot. Also Ruhe in Frieden. Das ist immer ganz cool, glaube ich, so für Fans. Als auch, wenn du dir denkst, okay, das Original ist halt 40 Jahre her. Ja, und ich glaube, eine große Kontroverse, weshalb auch immer, war, gibt es Nippel? Gibt es Brüste? Und ist ein bisschen weird gelöst mit,
Naja,
okay, es wird zwar hin
es
und
gibt halt
wieder
keine Nippel.
Brüste gezeigt, aber halt keine Nippel. Okay, aber ja, weiß ich auch nicht, was dann immer noch so ist. Genau, und so gefällt es jetzt ganz gut. Action ist halt ganz cool. Martial Arts ist auf jeden Fall besser als das Original. Musik weiß ich nicht, weil gerade diese eine Kampfmelodie, das ist eine der ersten Soundtracks oder sowas, die ich mir mal runtergeladen habe oder so. Da ist so ein Track dabei, der ist richtig geil. Und bis jetzt ist halt so, ja, Hintergrundmusik, aber nichts, wo ich sagen würde, besonders einprägend oder so.
Ja, aber ja, kann man schon so sagen. Ja, im Großen und Ganzen, ich würde einfach empfehlen, da mal reinzuschauen, egal ob man das Original gesehen hat oder nicht. Weil gerade, ich habe es ja schon gesagt, so Romance und Romcom ist nicht so mein Ding, habe ich ja immer wieder festgestellt. Aber ich glaube, so Peak-Sachen wie jetzt hier Ranma zum Beispiel, will ich mir schon noch anschauen. Ich glaube, das möchte ich nicht ganz liegen lassen.
Ja, und der Humor funktioniert für dich auch ganz okay.
Ja, auf jeden Fall. Also, man muss schon sagen, es ist so dieser Humor von damals. So dieses, ha, jetzt habe ich dich nackt gesehen, scheiße, jetzt kriege ich eine reingedrückt. Mist, jetzt ist mein Backen die ganze Zeit geschwollen. Das ist halt, es ist schon ein bisschen, es ist ein bisschen nostalgisch, deswegen funktioniert's. Ich glaube, in einer neuen Show würde ich sagen, boah, was ein Scheiß. Ja, vielleicht deswegen. Vielleicht ist auch deswegen Urusei Yatsura bei mir nicht so gelandet, weil ich da eben nicht noch nostalgische Gefühle dafür habe. Vielleicht ist es einfach so rum. Also Humor funktioniert, ja.
Und das muss man sagen, Netflix hat diese Season echt eine gute Mischung. Also das kann man so seinen Freunden, die vielleicht Anime interessiert sind, echt mal empfehlen, diese Season. Wir haben jetzt einmal Ranma ein Halb, was vielleicht manche auch früher schon geschaut haben, was ja auch so ein bisschen ein Gag-Comedy-Anime ist. Und jetzt mit Blue Box auch noch ein Romance-Anime, der ein echt guter Mix ist mit auch so ein bisschen, dass man so Sportschonen vielleicht auch noch mal mit rein hat. Was
Ja,
ich
und
glaube ich
später
auch so.
bekommen wir auch noch weirde Action und Historiendrama.
Genau,
Also
also
die Mischung
echt
ist
so
schon gut.
die vier Titel. Also für mich lohnt sich jetzt auch mal die 5 € Netflix jeden Monat diese Season. Ja, aber genau, Blue Box.
Ja, dazu kann ich sagen, das ist schon eine mega cute Anime-Romance. Ja, also schon sehr gut. Es ist gar nichts für mich.
Okay.
Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und ich es also objektiv ist es toll, objektiv ist es ein guter Anime, aber es interessiert mich einfach leider nicht.
Ja, dein kaltes Herz.
Ja, mein kaltes Herz. Was soll ich machen? Es
Ja.
wird nicht warm.
Okay, kurze Erklärung, Blue Box, um was es geht. Weil, wenn ich jetzt so Blue Box höre, könnte ich halt nichts mit anfangen, würde niemals darauf kommen, um was es in diesem Anime geht. Ist eine Highschool-Rom-Com zusammengemischt mit halt, weil ich ja gesagt habe, Sport-Anime. Geht um so einen Hauptcharakter, der Badminton-Spieler ist. Und sein Crush ist Mädchen, was Basketballspielerin ist. Und sie ist
Die eine
anscheinend.
Jahrgangsstufe über ihm ist. So
Genau.
klassische Anime-Romance-Sachen.
Ja, und sie ist halt anscheinend richtig gut in Basketball. Also, dass sie irgendwie auch mal Artikel über sie geschrieben wurde oder sowas. Und er ist halt mäßig gut. Er ist jetzt halt Erstjahrspieler und so weiter und so fort. Und wir kriegen am Anfang dann kurz mit, okay, anscheinend ihre Eltern ziehen weg und eigentlich wollte sie natürlich das berühmt-berüchtigte Nationalmeisterschaft, die Inter-High, mit ihrem Team gewinnen. Und er rennt halt dann irgendwie zu ihr hin, sagt halt, sie soll nicht aufgeben und bla bla bla, wie auch immer. Und sie sagt dann, ja,
Und sie
hier,
sagt
ich zieh
ihm,
nicht weg.
ja, nee, alles gut.
Ja, ich zieh nicht weg, sondern bei irgendwie Freundin von meiner Mutter. Lässt
Plot
mich
Twist,
da
sie zieht
leben.
bei ihm ein.
Richtig. Und das ist nämlich seine Mutter. Und darum leben die dann zusammen. Und das ist dann so ein bisschen aufgeteilt, halt so ein bisschen Romanze dann zwischen den beiden. Als auch der Sportaspekt, wo es halt darum geht, wie sie sich halt gegenseitig anspornen. Plus gibt es halt noch so ein, zwei Charakter mehr. Und für mich ist halt der Mix echt gut. Am Anfang haben sie auch ein bisschen, als es mal irgendwie Sport gab, haben sie vielleicht nur 2, 3 Sekunden gezeigt, wo ich dachte, okay, ist jetzt halt der Romance-Aspekt mehr. Aber jetzt gerade in den letzten 2, 3 Episoden hat man auch mal so einen richtigen Schlagabtausch zum Beispiel bei Badminton gesehen, der ganz gut aussah, der auch länger ging halt. Und da hat dann, sage ich mal, der Sportaspekt wieder ein bisschen mehr Fokus gehabt. Also für mich ist der Mix richtig stark. Also das ist halt echt so nicht zu viel von dem einen oder dem anderen. Schön zwischengemixt. Das ist halt richtig gut, finde ich. Es sieht halt auch gut aus, der Anime. Also so Charakterdesigns, Beleuchtung, als auch dann natürlich so ein bisschen. Das muss ich sagen, das einzig eher so. Die 3D-Kamerafahrt in der ersten Episode ist cool. Die billigen 3D-CGI-Background-Charaktere zerstören es dann noch ein bisschen.
Ja, aber du hast ja eigentlich schon das, was wichtig ist, nochmal gesagt. Es ist halt auch ein Sport-Anime. Und es ist auch sowas, womit ich recht wenig anfangen
Ja,
kann.
das dachte ich
Es
dann
ist
halt
leider
genau.
wirklich, es ist leider, man könnte fairerweise sagen, Ranma 1/2 ist auch Sport-Rom-Com. Aber dann würde ich sagen, nee, nee.
Ja, ich war auch echt ein bisschen überrascht. Für mich wirkt dieser ganze Trope mit dem Zusammenwohnen irgendwie, passt es nicht in diesen Anime. Das wirkte so komisch. Ich weiß nicht wieso, weil der so realistisch wirkt und dann hast du diesen Trope da drin. Ich war echt so ein bisschen so, okay, den Trope bringt dir gerade? Gut, aber zumindest wird er eigentlich ganz gut genutzt, finde ich. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass die krass irgendwie sich mal, also begegnen sich halt, reden halt dann einfach mal mehr, aber nicht, dass er irgendwie so reinplatzt oder sie die ganze Zeit aufeinander sitzen oder so. Also es wird, glaube ich, so bis jetzt eigentlich ganz gut genutzt. Ja, Romance-Aspekt ist halt ganz süß. Chinatsu ist halt noch ein bisschen zurückhaltend gewesen. Ich fand's halt schon mal auch irgendwie okay, dass er sich von Anfang an schon ein bisschen vorsteht bei ihnen als Ehepaar, wo ich auch dachte, so oft hatte ich es auch nicht. Natürlich vielleicht mal, wenn man irgendwie so einen Crush hat, dass man sich so mal die Zukunft vorstellt. Aber ja, sonst ist es halt einfach mega süß. Ich fand zwar hier auch eine Szene ganz nett einfach, als er zu Hause ist. Er trainiert gerade, sie bringt ihm gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob Tee oder irgendwas raus oder sagt so, hier trainierst du gerade und so, ja. Und er tut sich seinen Schweiß abwischen, indem er so sein T-Shirt hochnimmt und dann halt mit seinem T-Shirt abwischt und dann zeigt er halt seinen Bauch und er hat halt ein Sixpack. Und sie ja so ein bisschen zurückhaltend war und jetzt auch nicht so irgendwie bis jetzt zu dem Zeitpunkt Zeichen gezeigt hatte, dass sie ihn auch irgendwie entweder attraktiv findet oder halt auch vielleicht verliebt wäre oder sowas. Wird halt schon ein bisschen rot und sagt auch so, ich wusste nicht, dass du ein Sixpack hast. Und es ist halt echt einfach, holy fuck, das ist halt richtig, ah, oh, Teenager-süß gewesen. Also das fand ich echt super, eine tolle Szene. Weil es auch so ein bisschen zeigt, dass natürlich auch Frauen vielleicht was attraktiv an Männern finden können. Das ist irgendwie auch manchmal so ein Anime jetzt nicht so gezeigt. Und ja, ich finde auch zum Beispiel den Wingman-Charakter ganz toll, also der beste Freund, weil der erstmal auch so weiß, was irgendwie zwischen den Beziehungen so alle so ein bisschen abgeht und sagt dann zum Beispiel hier auch in der einen Szene zu Chinatsu, er spielt jetzt, ich will nicht die ganze Situation erklären, aber es geht irgendwie darum, um eine Nummer zu spielen. Er will sie halt verteidigen und sagt so, hier, Taiki verteidigt gerade irgendwie deine Nummer oder sowas. Wie wär's denn ihm, wenn du eine Belohnung danach oder sowas gibt? Wie wär's irgendwie, wenn ihr ins Aquarium geht oder so? Als auch dann, es gibt ja noch die Kindheitsfreundin, weiß er auch so ein bisschen, was da abgeht. Das fand ich ganz gut, weil wenn du halt irgendwie Freunde hast, manchmal merkst du ja irgendwas, was gerade so zwischen denen geht oder nicht geht, wie auch immer. Und das fand ich ganz cool. Und das nicht auf einmal so, was? Ihr habt Gefühle füreinander? Das habe ich ja nie erwartet. Oder dass man da auch versucht, vielleicht mal so auszuhelfen. Aber jetzt kommen wir nämlich zu meinem Highlight. Hina. Hina ist einfach, ah, oh, es tut mir einfach so weh. Wieso müsst ihr jetzt schon wieder eine Losing Heroine reinbringen? Wieso muss der Childhood Friend, der einfach super ist, als wo wir schon wissen, dass das Main Girl feststeht, wieso müsst ihr jetzt das noch mit reinbringen? Es tut mir einfach so weh. Und ich finde halt, ihr Ding ist ja, sie ist ja Turnerin, also rhythmische Sportgymnastik. Und ich finde sie halt einfach so fucking großartig. Erstmal, dass sie halt so geil cheeky ist. Zum Beispiel auch schon im Opening, wie sie hier in so seine Beinkellen so reingeht, ist halt, ah, oh, finde ich schon super. Aber auch insgesamt, wie sie halt auch immer so hier 500 Yen oder sowas haben will. Und in Gesprächen, wie sie halt immer ihre Drehungen, Bewegungen macht. Zum Beispiel auch, als sie hier in dem Marktgang da langläuft und immer nur auf die roten Fliesen springt. Sie ist halt echt super. Und wir hatten zum Beispiel eine Episode von ihr mal so ein bisschen, weil wir erfahren dann auch so, okay, sie ist halt in ihrer Sportart richtig gut, sodass sie auch vielleicht dann, wenn es irgendwie in die großen Turnieren geht, auch ersten Platz machen kann. Und dass sie halt auch Druck kriegt. Einmal, ihr Vater war halt irgendwie Olympiasportler oder sowas. Als auch alle sagen immer so, ach ja, du schaffst auch ohne die Top 3. Und da merkt man so, okay, sie überspielt so ein bisschen alles, lügt sich selbst an, ihre Gedanken versucht sie auch immer fröhlich zu sein. Und dann kommt halt dieser Druck von außen. Und das fand ich halt echt toll, wie das Ganze aufgearbeitet wurde, weil sie halt jetzt nicht irgendwie nur mit dann unserem Hauptcharakter, der sie ermutigt. Da ist zwar auch, dass sie sich kurz bei ihm auslässt, aber sie sagt halt, dass sie es alleine, oder dass sie alleine ist und es alleine schaffen muss und schafft es dann auch wieder alleine, aus ihrem Slum so ein bisschen rauszukommen. Und sie hat auch sofort gesagt, okay, sie will halt den Trope nicht machen, weil sie erwischt die beiden halt, als sie kurz nach Hause gehen, was sie halt natürlich auch erstmal trifft. Aber was macht man dann? Erstmal natürlich konfrontieren, nicht einfach weglaufen und sich fragen, was mit den beiden los ist. Ja, aber sie ist halt echt einfach, oh, wie sie halt auch so ihre Tanzbewegungen in Gespräche einbaut. Ich finde sie halt einfach so sympathisch. Es gefällt mir halt so sehr von der Animation als Charakter. Und darum tut es umso mehr weh, dass man weiß, dass sie verletzt werden wird. Plus, nervigster Trope, letzten Episode, weil einmal, darum sagt ja auch der Wingman, der weiß auch schon, okay, zwischen den beiden könnte vielleicht was sein, aber er weiß halt, dass Taiki halt in Shinatsu verliebt ist und sie weiß es auch als Kindheitsfreundin, also sie hat es ja auch mitbekommen, aber er merkt, oh, okay, Hina hat anscheinend auch ein bisschen Gefühle für ihn und das merkt Shinatsu natürlich auch, weil es nicht so, also weil es offensichtlich ist und in der letzten Folge sagt sie halt am Schluss, ob sie nicht im Weg ist, weil sie die beiden so gut zusammenpassen. Ist so, nein, müsst ihr dieses dumme Drama machen, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber so, es gefällt mir richtig gut. Sieht halt gut aus, Mix ist super, Hina ist einfach Best Girl und ja, ist echt toll.
Dann gehen wir in unseren Magical Girl Block, oder?
Richtig, da hatte ich ja letzte Season gesagt, ich habe echt mehr Bock auf Magical Girls und diese Season hat ein paar Magical Girl Serien.
Du manipulierst die doch. Das kann ja nicht angehen.
So, das erste, was glaube ich dann vielleicht weniger Leute gucken, Aggro Trip. Nicht Aggro, Aggro. Das ist auch so eine Serie, die schaue
ich. Ein Grund, so Aggro zu werden.
Ja. Die schaue ich jetzt, während ich spüle, so ein bisschen an, einmal die Woche. Und um das kurz zu erklären, weil, wenn ich es dir empfehlen würde ich auch sagen, du musst echt mal 3 Folgen erstmal gucken, um das wirken zu lassen.
Ja, vielleicht lieber nicht.
Genau, deswegen, worum es geht, also unser Hauptcharakter, Chizuko Date, ist eher so ein bisschen zurückhaltend, hat nicht so viel Freude am Leben. Und als sie in der ersten Folge bei ihrem Opa kurz Urlaub in Anführungsstrichen macht, weil ihre Mutter irgendwie gerade woanders arbeitet, sieht sie halt in der Stadt, wie Berry Blossom Magical Girl gegen Chroma, den Bösewicht der Organisation, kämpft und wird halt richtiges Fangirl von ihr und sagt dann: Hier, ich will zu Opa ziehen, dass ich das irgendwie anschauen kann. Und dann ist sie halt voll das Fangirl. Das ist so der Anfang der ersten Episode. Aber sie ärgert sich dann so ein bisschen, weil irgendwie dieser Chroma, der hat gar nichts drauf und Berry Blossom gewinnt halt immer. Und sie fände es halt irgendwie cooler, wenn sie ein bisschen mehr Herausforderung hätte. Und während sie das so vor sich hin redet, fragt halt so eine Person hinter ihr: Ach, okay, was würdest du denn dann machen, damit Berry Blossom es schwerer hat? Und dann zählt sie halt so die Sachen auf und dann ist halt so, das ist Chroma, der hinter ihr steht. Und Chroma würde ich so beschreiben, also, oder wurde, glaube ich, so online öfters mal beschrieben, was, glaube ich, eine gute Beschreibung dafür ist, wie so ein Team Rocket-Typ. Der hat's halt nicht so drauf. Und so, was er auch manchmal auch als Bösewicht Sachen macht, ist auch zum Beispiel irgendwie mal in der Schlange vordrängeln oder so andere dumme Dinge.
Ihr seid
Und
halt doch eher böser Wicht als böse Wicht.
richtig, genau. Und er ist halt richtig, also er ist so ein bisschen das Highlight, weil er halt echt ein bisschen dumm ist und so nicht so drauf hat. Und er will dann halt Date Chizuko als einer seiner Generälin haben und sie hat halt so gar keinen Bock darauf. Und dann erfährt sie auch zum Beispiel, dass irgendwie seine Geheimbasis ist unter ihrem Haus vom Opa, weil er hat ihn ja halt irgendwann mal aufgelesen, als er irgendwie obdachlos war oder so. Und er kann halt irgendwie so Bären beschwören. Das ist irgendwie so seine Fähigkeit, die dann so seine bösen Handlanger in Anführungsstrichen sind oder so. Genau. Und dann sein Spitzname für Date Chizuko. Ich finde auch so, Date Chizuko ist so ein geiler Name, so ein bisschen wie Tata Banri, die man immer so Date Chizuko, wie er es auch sagt, so Date Chizuko. Aber dann sein Spitzname, den er ihr halt gibt, ist als Generälin Dante. Und ja, jetzt habe ich halt so 7, 8 Episoden geguckt. Gerade in der neuesten Episode kamen auch so 2 Charaktere neue so hinzu, die jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Running Gag-mäßig öfters mal auftauchen. Und es hat halt ein bisschen gebraucht, aber jetzt ist es halt so für mich so ein bisschen so Wohlfühl-Gag-Anime. Passiert nicht so viel, ist halt manchmal ein bisschen doof, aber irgendwie, gerade so beim Spülen, ja, das kann ich mir dafür angucken. Also da macht es mir genug Spaß. Und ja, es halt passiert jetzt nicht so viel. Aber halt gerade diese Chroma-Figur, der halt irgendwie immer manchmal auch Sachen macht, die dann gut sind natürlich. Also er ist nicht ein richtiger Bösewicht, sagt er aber, dass er natürlich der Anführer des Bösen ist und sowas. Das funktioniert schon eigentlich alles ganz gut. Das ist ganz nett. Bisschen Hintergrundgeschichte auch von dem Magical Girl-Tierchen haben wir auch schon bekommen und sowas. Ja, für mich funktioniert es ganz gut. Aber jetzt so empfehlen, gerade auch krass gut aussehen tut es jetzt auch nicht. Würde ich jetzt nicht. Das ist eine auf jeden Fall der schwächeren Magical Girl Serien diese Season. Aber für mich reicht's.
Okay, dann kommen wir zu einer der besseren Magical Girls Serien diese Season.
Willst du es aussprechen?
Magi Lumière Magical Girls Incorporated.
Richtig. Habe ich Bock drauf
Ja,
gehabt. Also da war
ich
ich ein
muss
bisschen hyped.
sagen, ich auch. Ich finde auch die Thematik einfach toll. Dieses, also erstmal, gut, Kommerzialisierung von Magical Girls ist so die eine Sache, aber dieses Arbeiten in einem Startup, es kommt ja noch so ein bisschen dazu. Und das finde ich schon, ist eine gute Thematik so. Vor allem, weil natürlich auch die Figuren alle sehr besonders sind. Mit dem Boss, der einfach Crossblade, wo wir schon dabei waren, als Magical Girl. Mit der Kollegin, die natürlich etwas mehr Erfahrung hat, aber auch den Job eher so sieht als, ja, macht halt Spaß, ist halt besser als andere Sachen. Jogginghosen sind schon entspannt, wenn nichts ansteht, bin ich dann mal
Ja.
weg. Ja, genau, also dieses Start-up ist sehr im Herzen von dem Ganzen. Die sagen ja auch die ganze Zeit ihre Ästhetik so, und ja, das ist schon, diese Start-up-Ästhetik ist schon das, was diese Magical Girl-Firma nicht nur in ihrer Welt besonders macht, sondern auch, was es dazu bringt, dass es sich lohnt, das anzuschauen. Weil ganz ehrlich, so dieses Magical Girl von der großen Firma, auf die habe ich eher wenig Bock, weil die hätten da halt wirklich einen Roboter hinstellen können. Das ist halt schon ein bisschen langweilig. Aber die Dynamik zwischen dem, ja, nicht CEO, aber du weißt, dem Magical Girl Chief of Operations oder was auch immer, von der großen Firma, der scheinbar ja auch im Hintergrund was mit dem Chef von unserem Startup hatte, also als Background. Ja, finde ich schon auch interessant, da wird bestimmt auch noch ein bisschen was passieren. Genau.
Geht halt dann um diese Privatisierung von Magical Girl Services, wo dann auch
Ja,
das.
es geht nicht wirklich darum.
Ja,
Es geht schon
schon.
da,
Also,
also
wenn es
das
halt.
ist eher so der Hintergrund, würde ich sagen.
Ja,
Das
aber
ist
wir haben
jetzt kein
natürlich.
großes Main-Theme, würde ich sagen. Es ist schon eher so, diese Aufteilung in große Firma, kleine Firma, Startup ist jetzt nichts, was unique zu Magical Girls ist.
Ja, aber dadurch, wir hatten ja das jetzt schon einfach mit der Einkaufszeile, wo es auch darum geht, okay, die große Firma hätte jetzt halt einfach alles zerstört und
Ja,
dann halt die
nee,
Versicherung
Moment.
zahlen lassen.
Was ich meine ist, die Thematik ist klar, große Firma, kleine Firma, wie sind die Unterschiede? Aber es geht nicht um die Privatisierung von Magical Girls in dem Sinne. Das ist eher so das, worauf diese Geschichte erzählt wird.
Genau, dann Bürokratie, wo wir dann am Anfang hatten, okay, kriegen wir dafür Ärger, kriegen wir Rabatt und sich versucht aus der Verantwortung zu ziehen. Am Anfang hatten wir natürlich auch noch die Jobsuche, weil unser Hauptcharakter, eine ihrer Fähigkeiten ist ja, dass sie sich alles sehr gut merken kann, also richtig gutes Gedächtnis hat und das dann auch nutzt, um sehr viel vorzubereiten.
Ja, wobei ich sagen muss, das ist schon ganz lustig, wenn du irgendeinem Recruiter irgendwas erzählst, was seine Firma macht, und er sagt, pff, was hat die denn geraucht? Ach so, nee, wusstest du nicht, das hat unser CEO letzte Woche in Indien erzählt. Also
Ja.
ich als jemand, der religiös LinkedIn-Posts ignoriert, kann das nachfühlen. Mir könnte auch jemand sagen, ey, wusstest du, dass deine Firma das und das macht? Und ich würde sagen, nee, keine Ahnung.
Dass es auch wirklich echtes Startup ist, hat man, glaube ich, gemerkt, als sie in der Episode von der Einkaufszeile den Code zur Production ohne irgendwelches Testing oder QA gepusht haben. Also für die neue Zauberentwicklung. Und da hat man auf jeden Fall gemerkt, okay, ist schön. Ich finde es halt echt cool, einfach wie das Ganze mit dieser Zauberstab-Software, wo er ja am Anfang so ist, dass es so eine scheiß UX hat, die voll verwirrend ist und jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder dass es halt geupgradet wird oder halt irgendwie gecodet wird und so weiter und so fort.
Jemand hat
Das
das
ist halt.
Update gepusht. Nein,
Ja,
ich wollte
das.
Version 8 haben. Warum bin ich jetzt auf Version 11? Ich habe keine Ahnung, was hier los
Ja,
ist.
oder halt einfach, also visuell. Gibt halt schon öfters mal so Standbilder, manchmal auf Model, aber gerade die Visuals, also die Effects, die sind echt ganz gut gemacht, plus halt die Transformationssequenzen, was ja so mit das Wichtigste ist für eine
Ja.
Magical Girl Serie.
Übrigens, die Outfits sind auch sehr gut, was so ein bisschen in diese Thematik reinspielt. Da dann tatsächlich so die Privatisierung von Magical Girls, weil die Outfits von der Magie Lumière, also von dem Startup-Unternehmen, sind ja tatsächlich diesen Service-Outfits von Stewardessen etc. nachempfunden. Also das finde ich dann doch schon ästhetisch ganz nett. Und da kommen wir wieder zurück auf den Punkt Ästhetik.
Ja, fand ich auch metamäßig ganz süß, weil die werden ja auch mehr oder weniger programmiert oder halt irgendwie erstellt. Und dann, als sie sich zum ersten Mal transformiert und dann die anderen so kommentieren und dann so, gleich hast du es geschafft, jetzt noch gerade stehen. Das fand ich auch ganz nett einfach. Ja, also
Ja.
das gefällt mir ganz gut bis jetzt.
Generell, ich muss auch sagen, die Charaktere, gerade die aus dem Start, aber auch die anderen Supporting-Charaktere, finde ich alle echt toll. Also diesen Programmierer, den die da haben, der so eher ein bisschen socially awkward ist, aber sobald es irgendwie um was geht, was ihm wichtig ist, legt er sich komplett mit seinem Chef an. Ja, also so Sachen auch, die von der anderen Firma, die ja jetzt mitgearbeitet hat, beziehungsweise wo sie zusammengearbeitet haben, die finde ich auch super, dass sie halt nach außen so präsentiert als die perfekte Person, die alles richtig macht und immer ordentlich und gepflegt ist. Und sie sagt ja dann zwischendrin auch, ey, das Outfit, was ich heute anhab, das habe ich schnell zusammengeworfen, weil ich halt Sojasauce einen Fleck auf dem hatte, was ich anziehen wollte. Plus das Aftercredit von ihr dann, wo man sieht, wie, ja, chaotisch sie im Hintergrund auch ist, das finde ich sehr relatable. Das mag ich echt gern.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
es ist leider auch nicht alles toll, Julian. Ich finde, so ein paar Dialoge und so ein paar inszenatorische Entscheidungen sind echt crap. Die ziehen einen echt teilweise raus. Und ich finde es total schade, weil ich finde den Anime ganz gut, als auch jemand, der sich da sehr identifizieren kann. Das ist halt auch Adult Cast, das ist halt für junge Erwachsene, die im Arbeitsleben stehen, so, und da fallen wir halt rein. Deswegen, das passt auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das Problem ist so ein bisschen, manche Dialoge sind echt flach und manche Entscheidungen, gerade auch in der letzten Folge, dieser Fake-Out-Tod, ist auch schon wieder sowas, wo ich mir denke, ihr hättet euch auch was
Fake-out-Tod,
trauen
weiß.
können.
Fake-out-Tod? Ich
Ja,
dachte
nicht
eher.
Fake-Out-Tod, aber so, die Folge geht zu Ende und es sieht aus, als wäre jemand im Kopf getroffen worden und du denkst dir so, what the fuck? Und in der nächsten Folge, ach so, das hat nur ihre Wange gestreift.
Ja, aber.
Hätte man nicht so inszenieren müssen.
Okay, ich, aber von der Inszenation, ich dachte halt, okay, also, das war schon so, oh, also in der Situation, als auch alles war so, oh, scheiße, ich glaube, ihr
Aber wie
Gesicht wird
sie.
getroffen und sie ist ja einfach in der
Ja.
Firma
Ja,
angestellt.
klar.
Das dachte
Aber die
ich.
Reaktion war schon ein bisschen arg drüber von Kana, von Sakuragi, unserem Main Girl.
Okay.
Also, ja, keine Ahnung. Fand ich schon eher so, naja. Aber generell, das ist ja nur so die eine Sache. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die einfach nicht so toll sind. Wie gesagt, es gibt gerade am Anfang gibt es super viele Dialoge, wo ich mir denke, das ist so flach. Das hätte man so viel besser schreiben können.
Ja, gerade auch, zum Beispiel jetzt im neuesten, wo es dann irgendwie darum ging, hier mit, ob man jetzt, also, dass man Resultate machen will, da hätte man jetzt auch mal sowas, was jobmäßig so richtig mit hier geht um Sicherheit, bla bla bla, sowas hätte man auch mal reinbringen können, weil es ja Relevanz hat, einfach wenn
Ja,
das ein richtiger Job ist, dass man so ein bisschen
ja.
das erdet, aber das haben sie auch nicht so ganz gemacht, aber
Ja,
ja,
nee,
kann ich
sie
verstehen,
haben
was du
halt,
meinst.
die große Firma hat halt komische KPIs gesetzt. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde, es gibt aber auch so ein paar richtig gute Dialoge und ein paar richtig gute Szenen. Zum Beispiel, was ich sehr gefeiert habe, weil es den Typen von der großen Firma so richtig gut als Antagonisten einführt, ohne ihn irgendwie als super bösen Kapitalisten darzustellen, der nur Geld will und was weiß ich was, ist dieser Moment, wo er jemanden entlässt und ihr das Geld hinwirft, was sie verdient hat und sagt, hey, so viel hast du uns eingebracht, das lohnt sich nicht für uns. Und sie möchte sich rechtfertigen und er sagt, ja, deine Zeit ist halt aber vorbei, weil jede Minute, die ich jetzt noch mit dir rede, bist du Minus für uns, also geh. Weil meine Zeit ist ja auch Geld und also das gibt schon sehr diesen, ja, es ist in der Firmenwelt so, aber du könntest auch ein bisschen Empathie haben, du Arschloch. Ja, also entsprechend, das fand ich eine ziemlich gut geschriebene und auch inszenierte Szene. Aber ja, auf der anderen Seite hast du dann irgendwie, oh, er hat nicht bei der Karaoke mitgesungen, weil er wusste, dass wir danach alle komplett am Arsch sind und jemand die Firma ja durchprügeln muss. Das fand ich schon so ein Dialog, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist halt aber auch super flach gerade. Schönen Danke für deine Erkenntnis, aber das hätte man anders machen können. Das nur als Beispiel. Es gibt ein paar andere, die noch flacher sind, und fallen die mir gerade nicht ein.
Ja, ist ja okay. Gehen wir mal weiter. The Stories of Girls Who Couldn't Be Magicians.
Das ist dieser Pastel-Magical-Girl-Anime, ne?
Richtig. Also ist
Den
jetzt.
hatte ich auch erst auf meiner Liste. Dann habe ich aber gesehen, der ist gar nicht so gut bewertet und finden nicht so viele Leute interessant. Und dann habe ich mir gedacht, will ich das schauen oder will ich lieber sowas wie 2.5 Dimensional Seduction aufholen, damit ich darüber mit dir reden kann? Und da ist das halt leider rausgefallen.
Ja, also kann ich verstehen. Es ist nicht ganz klassisch Magical Girl in Anführungsstrichen. Also wenn du jetzt so denkst, okay, kann sich in Magical Girl verwandeln und dann, sondern es geht eher so Magie-Schule, aber es sind halt auch Mädchen dabei, da nehme ich jetzt einfach mal dazu als Magical Girl natürlich. Genau, also das, was zuerst auffällt, ist halt diese Bilderbuch-Ästhetik, du hast ja schon gesagt, Pastellfarben. Und darum würde ich auch sagen, die Bewertung kommt daher, dass auch so ein bisschen Kinderbuch-plotmäßig das Ganze ist. Ist jetzt nicht krass flach, also gibt es schon ein bisschen Plot, aber das könntest
Also
du
so.
auch zum Beispiel mit irgendwie deinen Kleinkindern oder sowas auch mal gucken.
Also typische Märchenstruktur, klar gut, klar böse, keine
Genau. Ja,
moralischen
nee, noch nicht mal,
Grautöne,
nee,
so.
nicht ganz. Also, aber es passiert halt nicht so krass plotmäßig und es gibt dann halt mal so die sieben bösen Dinge in der Schule und dann ist irgendwie, keine Ahnung, was waren das nochmal alles? Also irgendwie ein Klavier, was dann
Ja,
komisch schwarze Zeug
die
von
sieben
sich gibt.
Schulmysterien sind ja jetzt auch keine
Ja,
neue
genau.
Erfindung, so.
Aber so für mich funktioniert es ganz gut, gerade weil jetzt die letzten zwei Episoden geht der Plot ein bisschen voran. Gerade die neueste Episode hat zum Glück jetzt mal ein paar Enthüllungen gebracht, worum es ungefähr geht. Also wir haben unseren Hauptcharakter Kurumi. Sie hat sich an der, an dieser, wie heißt die Schule nochmal? Also so an einer bestimmten Schule
Ich weiß,
beworben.
ich kann es dir nicht sagen.
Ja,
Hogwarts, for
ich
all
guck
I
gerade nochmal,
know.
wie sie irgendwie Länder oder sowas. Und da hat sie es nicht geschafft, in die Magieklasse zu kommen. Sie ist anscheinend auch vom Namen zumindest am Anfang bekannt für die, die halt immer 100%, 100 Punkte bekommen hat bei allen Prüfungen. Aber das weiß ich auch nicht, das haben wir irgendwie nicht so ganz erfahren, was man noch machen musste, um dann auch noch in die Magieklasse zu kommen. Ob irgendwie was Praktisches, ob sie da was verkackt hatte oder so, keine Ahnung. Und in der Magieklasse ist es so, jeder bekommt so ein kleines Büchlein, wo dann so Magie-Dinger gibt oder sowas, also vorgefertigte Magien und die kann man dann einsetzen und dann kann man dann schweben, wie auch immer.
Also so wie bei Magie Lumière, wo es dann auch die Vorlagen gibt, die man
Ja,
lädt und
genau.
dann.
Richtig.
Ja, okay.
Und sie kommt dann halt in den allgemeinen Kurs rein und wir haben halt erfahren, weshalb sie Magier werden wollte. Ihre Oma war anscheinend, das kriegt man nur so leicht mit, also wird nicht direkt gesagt, aber du merkst schon so, okay, was sie zu ihr gesagt hat, okay, das wirkt so, als ob sie weiß, was Magie kann. Und dann irgendwie, als es mal regnet, läuft sie raus oder sowas, trifft dann so eine Magierin und bekommt von ihr so ein Büchlein. Und okay, hier, wenn du Magier werden willst, was auch ich oder wie auch immer, oder versprich mir, dass du Magierin wirst, ja, weiß ich. Gut. Und im Allgemeinkurs ist sie halt so mit ein paar anderen. Zum Beispiel gibt es dann halt irgendwie Yuzu Edel. Sie ist so ein bisschen der Ojo-sama-Verschnitt, der es auch nicht geschafft hatte, da ein bisschen pisst ist. Sie hat auch so zwei, wie nennt man das, Orbiter, die immer so dabei sind, immer so, ja, Yuzu-sama hat das gesagt oder hey, lass Yuzu-sama in Ruhe und sowas. Aber das Besondere ist nämlich dann, ihre Lehrerin ist dann nämlich so eine Magierin. Das so eine blauhaarige Minami-Sensei und sie sagt so, hey, Leute, wisst ihr was, ich mache euch alle zu Magiern. Und ich so, okay, aber dürfen wir das? Ist es von der Schule erlaubt? Wir kriegen auch kein Büchlein, sondern wir sollen so komische Magie-Zauberstäbe nehmen oder so. Und dann in den ersten paar Episoden erfährt man, okay, es gibt anscheinend Modernmagie und Urmagie. Und diese Urmagie ist entweder unbekannt oder es gab vielleicht so ein politisches Ding, wo die sich bekämpft haben, so zwei Fraktionen oder so. Das ist noch nicht so ganz klar. Und Minami ist anscheinend so eine Urmagierin und will das halt beibringen. Und da kommt es dann so ein bisschen das so Witchhead Atelier Light. Also du kannst halt so verschiedene Formen zeichnen mit dann diesem bestimmten Zauberstab. Das ist so ein Stift, der sich dann in so einen Magical Girl Stab bisschen verwandelt. Und wenn du diese Form zeichnest und kombinierst, dann kannst du da verschiedene Zauber draus machen oder so. Und bis jetzt hat es einmal kurz bis Episode 7 nur Yuzu knapp mal geschafft, aber sie kann sich auch nicht erinnern, wie sie es geschafft hatte. Und es gibt halt irgendwie so eine Person, wo man sich denkt, okay, der macht die ganze Zeit böse Dinge. Also ist immer, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, wird danach auf ihn geschnitten, als ob er das vielleicht gelegt hätte oder so. Und dann haben wir auch noch so eine zweite AG, weil es gibt diese eine AG, Magieforschungs-AG, das dürfen aber nur die mit dem Büchlein machen. Und dann hat die eine sich genannt, die Magie-Forsch-AG oder so. Haben sich fast genauso genannt. Und da ist Minami-Sensei die Vorsitzende und die erforschen halt diese sieben Mysterien, die irgendwie böse sind, wo man dann auch keine modernen Magie einsetzen kann oder so. Und in der neuesten Episode haben wir dann jetzt auch die Bestätigung bekommen, ja, die Oma war eine Urmagierin. Anscheinend ist jetzt Kurumi auch so krass ausgewählt. Die hat irgendwie gewaltige Urmagiekräfte, schlummert in ihr oder so. Aber sie hat halt die ganze Zeit harte Selbstzweifel. Und einer der Charaktere hat sich herausgestellt, ist anscheinend ihr Bruder.
Gut.
Und so, es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Jede in der Klasse hat so ein Gimmick. Der eine will irgendwie so Radiotyp werden, der andere Opernsänger, wo er dann die ganze Zeit auch so drüber labert. Der andere ist so ein Fashionista oder so. Darum hat mir die letzten zwei Episoden ganz gut gefallen, weil gerade sind alle über die Weihnachtsferien nach Hause, bis auf so eine Gruppe von 5 Leuten, die alle nicht nervig sind, zum Glück. Oder weniger nervig sind. Und ja, bis jetzt, also Yuzo hat sich so ein bisschen zu Kurumi erwärmt, die sind jetzt Freundinnen, das ist so auch wie bei Witch Academia, wo es ja auch so ein bisschen der Landtrottel, sage ich mal, plus dann halt die Ojosuma gab, so ähnlich. Und so war halt meistens okay, es gab dann mal nichts, was den Plot voranbrachte, was vielleicht so ein bisschen leichtes Worldbuilding, aber eigentlich nur so irgendwas of the week. Dann war hier, die haben sie, keine Ahnung, Sachen gepflanzt. Hier haben sie irgendwie so ein Turnier, kleines Turnier bestritten oder so einen Marathon bestritten oder so. Also ist jetzt nicht großartig, wo du denkst, okay, da sind jetzt im Hintergrund irgendwie Machinationen oder sowas. So, oh mein Gott. Nee, ist halt alles recht leicht, darum ich sag, hat so ein bisschen Kinderbuch, Vibes. Aber für mich funktioniert es ganz gut, finde ich ganz nett einfach. Aber ja, ist jetzt nicht irgendwie, wo du was Großartiges erwarten musst. Und ich glaube halt auch selbst jetzt, wenn es irgendwie darum ging, diese Modernmagie gegen Urmagie, ob da nochmal irgendwas streitmäßig kommt, das wird auch nicht groß aufgemacht werden, denke ich. Ja. Und so sieht es halt ganz nett einfach aus.
Okay, dann können wir weitermachen mit unseren Highlights, oder? Oder zumindest zwei weiteren Netflix-Highlights.
Dann, da dann.
Dann, da dann, richtig. Ja, was hältst du denn von Dann, da dann? Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich das Beste diese Season ist.
Ja, also absolutes Highlight auf
Also
jeden
mit
Fall.
ein paar ganz wenigen anderen Contendern.
Ja, eine der besten so Shonen, wenn man das noch so ein bisschen so in die Battle-Shonen-Richtung so reinzwängen will oder so. Ist auf jeden
Ja,
Fall
ich
echt
weiß nicht,
großartig.
ich tue mir ein bisschen schwer damit. Ich würde das ganz gerne irgendwie in eine neue Shonen-Richtung schieben. Also diese klassischen Shonens haben wir ja in letzter Zeit eher selten. Ich glaube, so ein My Hero ist vielleicht noch der letzte richtige Vertreter. Sowas wie Jujutsu Kaisen ist ja eigentlich auch schon ein gutes Stück von klassischen Formeln weggerückt. Obwohl natürlich da auch, da ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob es noch klassisches ist oder nicht.
Ja,
Also
also es hat
was heißt
halt.
klassisches, so wie wir es gewohnt sind.
Ja, es hat
Ja.
halt natürlich ein bisschen die Strukturen, weil selbst wenn du das Opening anguckst, siehst du ja schon, okay, es sind halt anscheinend diese drei, vier, fünf vielleicht Aliens oder ähnliche Dinge, die bekämpft werden in dieser
Ja,
Season.
auch dass ein früher Antagonist jetzt irgendwie in der Party ist, ist ja auch
Ja,
schon ein bisschen
darum.
Trope, aber es traut sich schon deutlich mehr, als ein normaler Shonen das machen würde. Und verrückt ja auch seine Struktur so ein bisschen.
Ja, genau. Also, es ist alles auch ein bisschen, finde ich, organischer, fließt besser auch ineinander über
Ja.
alles.
Ja. Man hätte locker Okarun irgendwie zum Hauptcharakter machen können und die Oma, also die Oma von Ayase, ihn trainieren lassen und dann hätte man schon wieder so einen klassischen Shonen gehabt.
Ja, auf jeden Fall ist halt richtig gut. Ich finde es auch super, dass es so wie bei manchen anderen Anime dieses Jahr, die Vertriebmöglichkeit genutzt wurde, es überall verfügbar zu machen. Es läuft hier auf Crunchyroll, als auch, darum kommen wir wieder zurück, auf Netflix, eines der Highlights dieser Season, und auch zum Beispiel in Deutschland auf ADN. Und das finde ich immer toll, wenn es irgendwie so möglichst breit gestreut wird, dass jeder was davon hat. Und
Ja.
speziell halt Netflix ist halt toll für den Mainstream.
Gerade weil Netflix auch im Moment beim Anime-Angebot in Deutschland stark ausbaut. Es werden ja viele Sachen, ich glaube, sublizenziert
Ja, also
von,
Peppermint kommt dieses Season oder
genau.
dieses Jahr,
Ja, nicht nur
diesen
Peppermint,
Monat.
sondern auch so klassische Crunchyroll-Serien, die von Anfang an auf Crunchyroll liefen, kommen ja so langsam in Netflix auch rein, sowas. Wie ein Jujutsu Kaisen, sowas wie ein Mob Psycho oder so. Kann man sich ja mittlerweile alles auf Netflix angucken.
Ja, ich glaube, so erklären muss man jetzt nicht unbedingt, wenn wir schon sagen, das ist, glaube ich, so gerade der Anime-Hype-Titel auf jeden Fall, kann man reinschauen. Es hat halt einfach das Ding, wenn man auch dann vielleicht Leuten im Film nicht so viel Anime gucken, es hat halt schon ein bisschen Normie-Filter. Also es hat halt gerade in der ersten Episode viel, wo man dann Anime-eskes, weirdes
Ach
Zeug hat.
so, so meinst du. Ich dachte gerade, es ist gefiltert für Normies, aber nee, es filtert Normies schon
Ja, genau,
hart
also
raus.
darum.
Obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, sowas wie Game of Thrones ist halt auch in der normalen Popkultur angekommen. Und also was da in der ersten Episode passiert, da sollen sich die Leute bei Dunder dann nicht so anstellen.
Müssen wir jetzt auf jeden Fall nicht diskutieren. Darum, ich glaube, die erste Episode, wenn man die sich anguckt, die ist ganz gut stellvertretend für die ganze Serie so. Dies finde ich auch mit, glaube ich, so die beste erste Episode des Jahres auf jeden Fall. Die ist halt von Anfang
Ja.
bis Ende super gut
Vor
durchstrukturiert.
allem auch der
Hype.
Punkt, wo sie anfängt, so wie die einzelnen Szenen inszeniert sind, ist einfach so gut. Es
Ja.
macht einfach Lust auf mehr,
Da können wir
so
schon sagen, wir waren schon, glaube
abgedroschen,
ich,
wie diese
vorher einfach
Phrase auch
gehypt,
ist.
als wir gesehen haben, okay. Dieser Anime, wenn man auch schon ein bisschen vorher vom Manga gehört hatte oder auch gesehen hatte, was da so alles passiert,
Okay.
dass der von Science Saru gemacht wird, adaptiert wird.
Generell, was ist das denn für ein insanes Team? Also, da ist ja wirklich jeder Punkt krass. Du hast Sein Saru, die es umsetzt. Der Mangaka vom Original ist einer von Tatsuki Fujimotos Schülern, die ja alle im Moment irgendwie ihren großen Pop-off haben.
Schülern würde ich
Dann,
nie unbedingt so
ne,
sagen.
Assistenten,
Ja,
sorry,
aber halt genau.
Assistenten. Dann Opening von Creepynuts. Ending von Sutomayo. So, ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch ein paar große Namen
Ja,
so?
nämlich die
Ich kann
Musik von Kensuke
weitermachen.
Ushio.
Ja.
Also, was soll man da noch sagen? Da war man schon vorher gehypt, hat man richtig Bock drauf gehabt. Ich habe auch keinen einzigen Trailer extra angeguckt, weil ich richtig Bock drauf hatte. Und hat halt einfach nur komplett abgeliefert. Momo ist halt einer meiner absoluten Lieblingsweiblichen Charaktere, gerade auch wenn es um
Absolut
Shonen Jump
großartig, ja.
geht. Es ist halt einfach mega, also so absolut großartig. Und da sind halt einfach so viele Elemente, die halt einfach so gut mit reinspielen. Es ist halt einfach echt ein absolutes Fest. Jetzt, wir hatten jetzt auch gerade die absolute Highlight-Episode mit Episode 7, die halt auch nochmal gezeigt hat, einfach was die Regie raushauen kann. Also holy fuck, war diese Episode geil. Und ja, da kann man echt nur sagen, sollte man gesehen haben, dann kann man schauen, ob dann zumindest inhaltlich es einem gefällt, aber echt alles drumherum ist halt echt mega geil. Das ist echt großartig.
Wobei man auch sagen muss, dass der Director noch gar nicht so viel Directing-Erfahrung hat. Was jetzt auch nicht verkehrt ist, weil der macht das gut. Und ich glaube, in Saint Saru hast du auch genug Leute, die du mal fragen kannst. Hey, was macht man da? Ja.
Ja, und so weiß man halt, weil, also der Manga ist auch geliebt, das heißt natürlich, jeder will
Ja.
einfach mit an dieser Adaption arbeiten.
Ja, klar. Auch zu Recht, weil es eben doch komplett aus, ja, vorgefertigten Wegen eigentlich versucht auszubrechen. Klar, so ein paar Sachen hast du halt. Du hast halt dieses Duo aus Oberschülern, Mittelschülern, was auch immer, die da so ein bisschen zusammengebunden sind durch das Schicksal. Das, ja, kann man sagen, ja, es ist ein Trope, das passiert so häufig in Anime, aber je nachdem, wie kleinlich man sein möchte, so, man kann auch sagen, diese Struktur, dass es diesen Inciting-Incident gibt, wo beide in Gefahr sind und es gibt für beide so ein Power-Up, was denen dann die Kräfte gibt, um damit klarzukommen, was aber auch sie auf den Plan von den Sachen ruft, für die sie diese Kräfte ja erst brauchen. Es ist auch so eine Sache, wo man sagen kann, ja, das hat man so oft. Aber ganz ehrlich, wenn man so kleinlich ist, dann ist halt alles gleich.
Aber echt auch so Sachen, die man halt eigentlich überall anders sehen könnte. Der ganze Teenager-Highschool-Aspekt ist hier auch echt gut einfach gemacht. Also gerade wenn es auch.
Ja, vor allem diese geniale Szene, wo sie immer wieder aneinander vorbeilaufen und so, ha, ist sie hier? Nein. Ist er hier? Nein. Okay, dann laufen sie aneinander vorbei. Ha, ist sie hier? Nein. Ist er da? Nein. Weil sie genau in den entgegengesetzten Locations sind, dann sitzen sie auf diesen Bänken getrennt von diesem Gang und denken sich beide so, warum geht die mir aus dem Weg, beziehungsweise warum geht der mir aus dem Weg? Und es ist so gut.
Ja, aber ich
Das ist,
meine.
glaube ich, einfach mit allem anderen, was so passiert, ist das, glaube ich, einfach mit Peak und Direction Highlight für mich. Weil es funktioniert einfach.
Ja, aber ich meine halt einfach so, zum Beispiel, als dann Momo am Anfang erstmal abgefuckt ist, als halt dann Okarun ihr das mit dem Magazin so weiter sagt, aber ihr es dann leid tut, als sie ihn angeschrien hat. Genauso wie dann später, als dann so ein bisschen man merkt, okay, sie wollen halt miteinander reden. Das heißt, man merkt schon so ein bisschen, okay, Romantik, sie jetzt sagen noch nicht, dass sie ineinander verliebt sind, aber da geht's schon so in die Richtung, dass sie halt erstmal sich gegenseitig recht gerne haben, aber dann zum Beispiel auch, als sie ihn ja so abweist, weil sie jetzt nicht von ihren Mitschülerinnen, also weil sie nicht will, dass alle Mädels so eine große Sache draus machen, dass sie jetzt vielleicht zusammen sind, weil es ihr halt unangenehm ist. Das ist halt richtig genauso, war es in der Schule, dass man halt dann so, ey, lass uns jetzt mal in Ruhe, auch wenn man sich gegenseitig
Ich
mocht und
finde
so
vor allem,
weiter. Das ist halt echt genau, das ist richtig gut dargestellt.
ich finde vor allem auch die Oma von Ayase passt da so perfekt rein, weil sie natürlich genau sieht, was da abgeht. Und anstatt die irgendwie zu supporten oder irgendwie im Hintergrund so ein bisschen zu helfen, geht die einfach voll auf Konfrontation. Und das funktioniert so gut mit dem Humor von der Show.
Ja.
So dieses, nachdem Ayase ihren Monolog da abgefeuert hat, wie toll Dings ist, wie heißt der Schauspieler Ken Takakura, und die Oma dann sagt: Junge, wie ist dein Name? Aha, interessant.
Ja, aber sie wusste zumindest nur
Sie hat
eine
gerade
Teil
ein
drauf.
Liebesgeständnis gemacht, jetzt komm hier raus.
Ja, aber ja, so, und ich habe ja schon gesagt, also Momo ist absolut großartig. Einmal, ich finde halt so toll, dass sie halt trotzdem, weil sie ja, sie ist ja so ein bisschen Sciarro-Ding und dass sie auch mal so die ganze Zeit hart ist, aber sie hat halt auch einfach ihre Weiblichkeit behalten, dass sie in ihrem fluffy Pyjama, also sie ist halt ein Tomboy, aber auch feminin und
Dieses Chiaro-Ding funktioniert ja auch so gut, ganz
also ihr
ehrlich.
tiefes, wenn
Wo
irgendwie
sie.
sich gerade normal, war eine dramatische oder nette Szene zwischen den beiden, aber dann einer von den beiden
Ja.
irgendwie bringt er noch mal was, schlägt hinterher und dann einfach irgendwie so, was willst du jetzt? Finde ich super. Mega.
Aber auch dieses: Ich kann doch nicht mit diesem Mikro-Outfit hier rumrennen, ich zieh mich schnell um.
Ja.
So. Aber Ayase oder eine Oma hat uns gesagt, das soll uns beschützen vor den bösen Geistern. Sie so: Nee, ey, für ein süßes Mädchen ist süße Kleidung die beste Rüstung.
Ja.
ja, das hat gut funktioniert. Also es ist generell. Ach, ich könnte wahrscheinlich noch eine ganze eigene Folge darüber schwärmen. Aber ich glaube, wir können so langsam mal weitergehen. Weil ich glaube, Dandadan hat sowieso jeder auf dem Schirm. Deswegen eher so ein bisschen was in die Nische gefallen ist, was gerade unter den anderen Netflix-Releases vielleicht dort untergeht. Und zwar Ketzer, Julian.
Ja, hatte
Was
ich am
sagen wir
Anfang
denn
keinen Bock, weil
dazu?
ich die Key-Visual richtig scheiße finde. Also diese
Ich muss
ganz
auch
weiße,
sagen,
boah, nee.
ich hätte beinahe das ausgelassen, weil ich es auch wirklich ein bisschen scheiße fand. Aber im Prinzip nach den ersten drei Episoden hat das mich ganz
Ja,
fest im Griff.
das war so geil, weil du sagst so, ja, ich habe
Ohne
die
da
erste
jetzt in
Episode
Spoiler zu
geguckt,
gehen.
ich gebe dir mal 3 Episoden. Ich so, ich sag nichts, ich sag nichts.
Wer hat das gesagt?
du, als wir drüber geredet haben, hast du gesagt, dass du gerade die erste Episode geguckt hast, du gibst dir mal so 3 Episoden und ich so,
Ja,
ich sag nichts, ich
okay.
sag nichts.
Ja. Genau, stimmt, weil wir ja diesmal ein bisschen verschoben sind, weil ich Ketzer ja auch mehr oder weniger am Stück geguckt habe, weil, wie gesagt, ich hatte letzten Monat ein bisschen was anderes zu tun.
Ja, ich muss auch sagen,
Genau, also.
der englische Titel finde ich besser. Orb on the Movements
Ich
of
finde
the
den
Earth
deutschen
finde ich
Titel
besser.
viel besser.
Nein.
Ja, der deutsche Titel Ketzer, das verbotene Wissen um die Bewegung der Erde ist viel besser als Orb on the Movement of the Earth.
Finde ich überhaupt nicht.
Am Arsch findest du es nicht. Komm schon, ey.
Ja, aber kannst du ja kurz beschreiben, was es geht.
Du kannst mir doch nicht erzählen. Also, wir sind in, ich glaube, Polen im Mittelalter. Die Kirche hat alles fest im Griff. Und natürlich wissen wir heutzutage, das heliozentrische Modell ist das Richtige. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Tut mir leid, Flat
Warte.
Earthler, da können wir wann anders drüber sprechen. Aber das ist nicht, was die Kirche sagt. Die Kirche sagt, alles dreht sich um die Erde. Übrigens, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch schon so ein bisschen nicht mehr die flache Erde. Da hat die Kirche auch schon gesagt, ist wohl eher rund.
Ja, also das ist alles nicht historisch korrekt, sondern eher überdramatisiert. Das kann man schon so sagen für die
Genau,
Historiker da
also das auf
draußen.
jeden Fall. Aber worauf ich hinaus will, die Kirche sagt immer noch, es ist das terrazentrische Modell, alles dreht sich um die Erde. Und wenn du was anderes behauptest, bist du ein Ketzer und gegen Gott. Deswegen Ketzer, guter Titel. Genau, entsprechend folgen wir einer Gruppe von Leuten, die an das heliozentrische Modell glauben, in Anführungszeichen, die mathematische Modelle haben, die das beweisen und astronomisch die Sachen beobachten und niederschreiben, was sie gesehen haben und wie das ins heliozentrische Modell passt und unter dem terrazentrischen Modell gar nicht richtig funktionieren würde. Und entsprechend sehen wir, wie diese Leute verfolgt werden von der Kirche, von Inquisitoren, und wie sie versuchen, ihr Wissen zu konservieren in irgendwelchen Steintruhen irgendwo im Gebirge. Ja, genau. Und ich will eigentlich, wie du schon gesagt hast, ich sag mal nichts dazu zu Folge 3, möchte ich da ehrlich gesagt auch nicht wirklich was dazu sagen, weil es ist schon was Besonderes und da traut man sich schon so ein bisschen aus narrativen Strukturen auszubrechen. Und ich weiß nicht, ob es das für manche Leute kaputt macht, wenn man es vorwegnimmt.
Ja, können wir gleich nochmal ins Spoiler-Teil reingehen.
Ja, können wir.
Hattest du
Sollten wir
erwähnt,
wahrscheinlich
dass
sogar
es in
machen.
Polen spielt?
Ja.
Okay. Also es beginnt auch dann mit einem Charakter Rafael, der so, keine Ahnung, sag ich mal, 12 bis 14 oder sowas ist, der Theologie studieren will.
Ich muss auch sagen, am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen das, was Promised Neverland sein wollte in der ersten Staffel. Weil er sitzt da und er ist so ein bisschen arrogant, bisschen cocky, so, ah,
Ja.
ich bin clever, ich weiß genau, was ich machen muss, um ein entspanntes Leben zu haben. So ein bisschen da auch die Tanja-Elemente. Und er geht auch diesen Weg, bis er eben jemanden trifft, der ihm vom heliozentrischen Modell
Genau.
überzeugt.
Ein Ketzer wird
Ein
dann
Ketzer, genau.
geblackmailt, dass er ihm helfen soll, seine Forschung weiterzunehmen, aber weil er auch nicht gerade dumm ist,
Ich
denkt er
find
sich so,
einen
ha,
Mo
ergibt schon ein bisschen Sinn vielleicht.
einen Moment möchte ich noch aus der ersten Folge hervorheben. Dass einfach so ein Klassenkamerad da meint, du bist einfach ein Genie. Und er, nein, nein, alles gut, ich bin kein Genie. Doch, du bist schon ein richtig Supermensch. Und dann so, nein, nein, alles gut, alles gut. Und dann haut er raus, nee, du bist schon fast ein Gott. Und da ist die Stimmung schlägt direkt um. Und es war wohl auch nicht das erste Mal, dass er so was erzählt hat, weil ja, dann wird er halt gehängt. Weil, und das ist so ein krasser Moment, einfach zu etablieren, dass die Kirche vor nichts Rücksicht nimmt, wenn es um Ketzer geht und halt auch mal ein Kind hängt.
Genau, der Anime sieht halt echt gut aus. Also Modelle sind ein bisschen realistischer, aber recht detailreich. So insgesamt eigentlich immer gut animiert. Natürlich viel Wert wird gelegt auf die Sterne und den Nachthimmel. Also die Skybox sieht echt wunderschön aus. Und ja, wir hatten dann auch in den ersten Episoden zum Beispiel Novak als Charakter kennengelernt, der ja einer der Inquisitoren ist, der nicht aus der religiösen Ecke kommt, aber weil er so gut ist, Leute zu quälen,
Der hat
darf er das
ganz,
machen.
ganz ehrlich, der hat richtig Hans Landa-Vibes. Also gerade wo er mit dem einen Bauern oder was auch immer da in seinem Haus sitzt und ihn da ausfragt, das ist schon, also da hat sich für mich das schon sehr danach angefühlt und sehr auch dieses, da wollte man diese Stimmung übernehmen. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht, aber ja.
Ja, also so ist halt echt so ein historischer Thriller, den man auch einfach nicht Anime-Fans so empfehlen kann. Wir haben ja schon erwähnt, also historisch stimmt es nicht so ganz, aber da kommen wir
Übrigens auch
drüber hinwegsehen.
Novak, das ändert sich so ein bisschen mit Folge 3, glaube ich, wie man ihn wahrnimmt. Deswegen am Anfang möchte ich nochmal betonen.
Genau, also das komplettiert halt wirklich dieses Vierer-Netflix-Ding halt echt mega gut. Einmal, das sind halt so diese vier
Einfach ein
verschiedenen Sachen.
historisches
Für
Drama,
jeden was.
direkt nebenan mal ein halb so. Wo du dir denkst,
Ja.
okay.
Für jeden was dabei.
Ja.
Aber Das Wichtigste müssen wir leider jetzt, glaube ich, im Spoilerteil bereden. Darum gehen wir jetzt
Ja, wir müssen
Spoilerteil.
in den Spoilerteil gehen. Danach gibt es auch nur noch Abschied und nicht lizenzierte Anime. Deswegen für jeden, der hier schon abschalten will, wir sehen uns nächste Woche mit nochmal der zweiten Hälfte von unseren Herbstsachen, die auch nochmal, glaube ich, ein paar Highlights dabei haben. Deswegen nur für Leute, die jetzt schon abschalten wollen, wir gehen in den Spoilerteil und das wird das letzte Ding für heute sein.
Genau. Denn Episode 3 ist natürlich das, wo man dann auch merkt, weshalb der englische Titel Orb gewählt hat und nicht einfach nur Ketzer.
Ja, wegen dieser Halskette, die das Ganze weiterführt,
ja.
Die da weitergegeben wird. Ja, also man kann es jetzt schon mal so ausdrücken, wenn wir schon im Spoilerteil sind. Rafal stirbt halt einfach. Beziehungsweise er tötet sich ja sogar selbst, beziehungsweise vergiftet sich sogar selbst.
Ja.
In auch einer der großartigsten Szenen, wo er mit Novak in der Gefängniszelle sitzt und ihm klar macht, warum es für ihn so wichtig ist, nicht zu lügen, nicht einfach zu sagen, ja, nee, also sorry, ich habe mich getäuscht, die Sonne dreht sich um die Erde. Und dieser Moment, wo er sagt, hey, hier, das ist übrigens Gift, und Novak versucht, sich selbst zum Erbrechen zu bringen, weil er natürlich in seiner Welt denkt, okay, fuck, der will mich mitnehmen, sitzt einfach Raval da und sagt, nee, das ist einfach nur, damit du mich nicht zu Tode folterst, ich gehe heute drauf.
Ja.
Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, da hat's richtig verkauft, um was es hier geht, eben um diesen Idealismus, für den man sogar bis in den Tod geht. Und dann eben der Anfang von der nächsten Episode, dass wirklich andere Leute diese Schriften finden und dann auch welche Leute das finden, was wir ja über den Verlauf der Episode rausfinden, ist einfach, also das hält einen so, wie sagt man, on the edge of your seat, nur halt auf Deutsch, wie sagt man es auf Deutsch, keine Ahnung. Wir wissen ja seit dem Titel, dass dir Englisch sowieso besser gefällt.
Jetzt richtig. Also ja, weil es geht halt dann darum, dass, oder das ist ja dann so das große Thema mehr oder weniger, dass man die Leute töten kann, aber halt nicht die Idee. Und das wird halt symbolisiert durch den Orb, der halt dann weitergegeben wird. Darum fand ich den Titel halt ein bisschen besser als einfach nur, das ist halt einfach der deutsche Titel, finde ich, so zu beschreibend. Das ist dann halt ja, einfach
der
Kitze.
Du hast schon recht. Das ist
so ein bisschen wie man dann About Aliens in Yokai oder sowas einfach so nennt. Über Aliens in Yokai. Das fände ich auch so ein bisschen, ja. Genau. Aber gut, nee, das ist auf jeden Fall, das war echt einfach so ein richtiger, oh, geiler Moment, dass er halt einfach nicht entsagt, sich töten lässt, aber dann sich auch nochmal richtig selbst tötet. Richtig geil. Und du hast ja schon gesagt, der Dialog, alles mega. Und das ist halt dann einfach auch in Anführungsstrichen Kind macht, fand ich einfach echt super Szene, plus alles ist auch, was danach kommt. Wir haben jetzt sind wir ja so ein bisschen, wo alle drei neuen Charaktere im neuen Arc mal zusammen sind. Das hat jetzt ja auch mehr Episoden gedauert, so 4 Episoden. Und da fand ich auch die Charaktere, wie unterschiedlich die auch sind, echt super.
Ich finde, ganz ehrlich, der Mönch, das ist so eine krasse Figur. Da kommt jemand in seine Kirche und sagt, hey, ich habe Informationen dafür. Also, ja, dann, also ich weiß nicht, warum du zu mir damit kommst. So, obwohl beiden natürlich klar ist, dass er die Figur ist, die das so weiterführt. Aber natürlich kann er das nicht irgendeinem random Fremden sagen, der da reinkommt. Weil auch er wurde ja schon bestraft dafür, dass er ketzerische Ideen ja verbreitet und durchlässt, während er eigentlich die Leute dann verbrennen und hängen sollte.
Ja, für mich der prägendste Satz von ihm, wo man dann merkt, okay, das ist sein Charakter, ist einfach, als er die drei Bedingungen nennt und sagt, wenn er es nicht schafft, dann verbrennt es. Es soll keine Nachfolger geben. Er will kein Sprungbrett für jemanden nach ihm sein.
Ja.
Und das fand ich schon so, okay, nee, es geht nicht darum, das zu entdecken oder für Gott und so weiter. Es geht darum, dass er das macht. Dass sein Name dran steht, dass er das für Gott, keine Ahnung, gezeigt hat oder wie auch immer. Und das hat für mich seinen Charakter, dass er schon so, er glaubt halt, dass er auserwählt halt ist, dass er der Geilste ist. Und
vor allem, das ist ja auch eine andere Herangehensweise, als die anderen Charaktere haben, die sagen, hey, das Wichtigste ist die Idee, ich bin total unwichtig.
Ja, also gerade auch wie das ganze Gottesding halt mit reinspielt, das war es ja gerade bei, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen, Ochi, weiß
Ja.
nicht, wie Ochi das auf jeden Fall sagt, mit
Okay,
dass
glaube
die
ich.
Erde ist halt verdorben, er kann nicht in den Himmel schauen, mit auch dieser geilen Visual, wo halt die Augäpfel so runtergucken. Ja.
Vor allem, ich finde halt auch Okshis Arc richtig gut von diesem ja, Kopfgeldjäger, Auftragsmörder oder bezahlten Duellanten, was auch immer, wie man das nennen möchte, der sagt, hey, fuck, ich habe richtig Angst vor der Hölle. Die ganzen schlechten Menschen, die ich
Ja.
getötet habe, die hatten in ihren Augen so richtig den Wunsch weiterzuleben. Und ich habe denen das einfach genommen. Und er ist so komplett in seiner Sinnkrise, bis er realisiert, dass die Leute, die für ihre Idee gestorben sind, die für etwas gestorben sind, da ein bisschen hoffnungsvollere Augen haben. Und deswegen, ja, stellt er sich ja gegen diese Idee vom Himmel und sagt, die gebe ich auf. Ich bin jetzt unterwegs, um für was zu kämpfen und nicht für Geld zu kämpfen.
Ja.
Und das, ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Charakter going forward. Ich glaube, das ist auch jemand, der nicht einfach sich fangen lässt von einem Novak oder so. Der nicht einfach wehrlos in eine Zelle geht. Und ich glaube, das könnte auch actionmäßig vielleicht nochmal interessant werden.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja schon ein bisschen die Konfrontation. Das war schon interessant. Da glaube ich, das wird auf jeden Fall noch mal kommen. Gerade weil wir ja auch einen
Auch.
neuen Charakter kennengelernt haben. Jolenta, eine Frau, gebildete
Ja.
Frau im Mittelalter, Renaissance. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 1500 oder so, 1400.
Ja, also deutlich vor Renaissance.
Ja,
Renaissance
und
ist ja gerade die Wiederentdeckung von all diesen antiken Ideen. In der Renaissance wäre es gar kein Problem gewesen, zu sagen, hey, ich glaube, die Erde dreht sich um die Sonne, weil es halt ein anderes Zeitalter der Aufklärung war.
ja. Und auch wenn es jetzt offensichtlich war, selbst beim Opening habe ich mir schon gedacht, okay, als Novak zum ersten Mal erwähnt, er hat eine Tochter und im Opening ist eine Frau zu sehen, das ist doch garantiert seine Tochter. Wurde zwar jetzt nicht gezeigt, aber an der Stimme ist ja klar, das ist im Manga wahrscheinlich besser gewesen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich noch mal so, okay, seine eigene Tochter ist Ketzerin, wie wird das dann aufgelöst werden?
Aber gerade Novak nach dem Timeskip ist so ein deutlich melancholischerer Charakter, der einen deutlich finstereren Blick auf die Welt hat gefühlt. Oder zumindest einen finstereren Blick auf das, was er tut. Weil als Söldner war es ihm egal. Als Inquisitor war es ihm noch egaler. Weil da ist er ja sowieso von allen Konsequenzen geschützt, weil er es ja für die Kirche und für Gott tut. Aber nach der Konfrontation mit Raphael, das hat ihn, glaube ich, auch noch mal deutlich als Charakter verändert.
Ja.
Auch wenn wir nicht genug von ihm gesehen haben, um jetzt endgültig zu sagen, ja, das ist so.
Ja, gerade auch das Gespräch zwischen den beiden, Jolenta und dem nicht zu sehenden, aber zu vermutenden Novak, war ja auch so ein bisschen, dass er ihr sagt, sie soll halt nicht auffallen und sie ja auch sich nicht sicher ist, ob sie das jetzt gerade, was sie dann auch sagt, ob es okay ist zu sagen. Er bestätigt sie ja auch ein bisschen, aber es hört sich nicht so richtig überzeugend an. Das heißt,
Ja.
da ist jetzt auch so ein bisschen, ob vielleicht er mit auch diesem Grafen oder sowas ausgemacht hat, hier, nimm meine Tochter bitte auf, aber halte sie vielleicht mal ein bisschen zurück, auch wenn sie vielleicht ein bisschen was kann, aber ich möchte, dass sie vielleicht nur ihre Neugierde so ein bisschen begreifen kann, aber sie soll halt nicht weitergehen machen oder so, ob da vielleicht was dabei war. Muss mal gucken. Und ich bin jetzt am meisten gespannt, wie Badeni auf eine Frau reagieren wird. Ich weiß nicht, wie du ihn einschätzt. Irgendwie glaube ich schon, dass er so ein Typ ist, der halt Frauen nichts zutraut. Da bin ich einfach mal so gespannt. Oder ob da ja wirklich so einer ist, der halt auf Leistung geht, dass er denkt, okay, wenn du was drauf hast, dann ist mir scheißegal.
Also mal schauen, das dürfte heute Abend
Nee,
laufen.
also, oder? Nee, ach so. Ja, doch.
Ich meine schon. Also Aufnahmedatum ist gerade Samstag. Ich weiß nicht, ob wir das Montag schon ausrollen, wahrscheinlich nicht. Oder die Woche drauf. Ihr werdet wahrscheinlich deutlich mehr wissen als wir zu dem Zeitpunkt, wenn ihr Ketzer schaut, was ihr tun solltet.
Richtig. Gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, wie viele andere Charaktere wir noch kriegen in dieser Season. Also es sind ja hier 25 Episoden angedacht. Da kann ja gut was zusammenkommen. Wir haben ja auch schon noch ein paar mehr Charaktere im Opening zumindest gesehen, was ja vielleicht ein bisschen spoilerisch ist. Und ich habe da richtig Bock drauf. Also es ist halt so ein bisschen, oft sagen welche, dass so den Vinland-Saga-Vibe trifft, wenn man da Bock hat, mehr zu haben. Ist halt weniger
Ja.
Action natürlich, vielleicht die zweite Staffel eher so ein bisschen in die Richtung.
Ja, ich finde gerade der Artstyle ist sehr an Vinland Saga angelegt.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, wir freuen uns auf die nächste Episode und ich glaube, ihr könnt euch freuen auf den zweiten Teil unserer Herbst-Season-Vorschau, der dann wahrscheinlich nächste Woche kommen wird. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Vielleicht auch auf Blue Sky, wenn ich es bis dahin eingerichtet habe. Aber ich glaube erstmal nicht.
Gut, ich war Julia, mich findet man unter Lukul, Lukeohl auf meinem Instagram und Twitter. Und jetzt die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft minus zwei lizenzierte Anime. Und zwar, die Liste ist jetzt Nonobiyori Nonstop, Bakano, Ariel Animation, Monogatari aus Abake, Kiso und Offen Monster Season, Natsume Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Nichiren D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi, Review Starlight Movie, Today's Menu for the Email Family, Runterkommen, Gridman Universe und Girls Band Cry.
Wie froh warst du eigentlich darüber, dass Girls Band Cry nicht mehr auf der Liste steht?
Sehr, also gleich Leuten empfohlen.
Sehr gut.